Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Hier geht's um Europa und wir suchen nach den passenden Fragen für die richtigen Antworten, um herauszufinden, wie der Blick auf Europa denn gerichtet werden soll. Oft fragen wir hier nach dem Blick von innen, aber genauso auch nach dem Blick von außen. Und das ist heute wieder so eine Ausgabe. Wir wollen uns ein bisschen so in die Randgebiete begeben, je nachdem, wie man denn nun Europa letzten Endes definiert. Weit draußen oder knapp davor, das ist eigentlich auch eine der zentralen Fragen. Konkret soll es gehen um die Gegend des Südkaukasus, ganz konkret um Georgien, um seine Geschichte und um sein Verhältnis zu Europa, die in den letzten Jahren ja auch immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und um darüber Auskunft zu geben und das Ganze mal ein wenig zu erarbeiten, begrüße ich Dr. Saal Andronikaschwili. Und ich habe versucht, das jetzt ohne Betonung auszusprechen, denn das habe ich gerade gelernt, dass die georgische Sprache da mit der Betonung nicht so verfährt, wie man das vielleicht aus der deutschen Sprache kennt. Das ist richtig, ja?
Ja, es wird nicht betont oder kaum betont.
Es wird nicht betont. Schwach betont. Man sagt es einfach alles so daher.
Ja.
Aber hat auf jeden Fall auch einen Hang zu langen Worten.
Definitiv.
Das damit ist es ja dem Deutschen schon mal relativ nahe. Sie sind Literatur- und Kulturwissenschaftler am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung. Das passt natürlich sehr gut. Was ist das für eine Organisation?
Das ist eine wissenschaftliche Einrichtung, eins der drei Institute in den geisteswissenschaftlichen Zentren für Berlin. Und das Institut beschäftigt sich, wie auch der Name schon sagt, es war ein Literaturinstitut und wurde dann später in den 90er Jahren zunehmend kulturwissenschaftlich orientiert. Das heißt, es betreibt Kulturwissenschaft mit philologischen Methoden.
Mhm.
Ja, und es gibt sehr viele diverse Projekte. Spannbreite ist sehr groß. Eigentlich literaturwissenschaftliche Projekte sind da auch angesiedelt, aber auch beschäftigt sich das Institut zum Beispiel mit solchen Sachen, die ich dort mache. Und das passt auch gut zu Ihrer Sendung, weil das erste Projekt, in dem ich 2006 angefangen habe zu arbeiten, hieß Topographie pluraler Kulturen Europas im Hinblick auf die Verschiebung Europas nach Osten. Das heißt, es ging schon damals um die Infragestellung der zentralen oder eher sozusagen lateinischen Europakonzepte. Und es wurde ein Versuch gemacht in diesem Projekt, der auch viele kleine Teilprojekte beheimatet hat, unter anderem eben eins zu Georgien, aber auch gab es Projekte zum Baltikum und zum Balkan und so weiter. Also es wurde dort versucht, eben diese Perspektive so ein bisschen umzukehren und das, was Sie heute in Ihrer Sendung machen wollen, den Blick vom Rand auf das Zentrum machen.
Was war denn so Ihr persönlicher Weg in dieses Thema? So, ist das schon so eine Liebesentscheidung gewesen, Literatur und Kultur genauer zu analysieren?
Ja, Literatur war schon eine Liebesentscheidung, definitiv. Ich habe ursprünglich angefangen als Archäologe, und zwar als vorderasiatischer Archäologe.
Aha.
Habe das tatsächlich auch lange Zeit gemacht, habe viel gegraben, unter anderem auch in Syrien, und zwar nicht weit von Raqqa, also der Hochburg von ISIS.
Mhm.
Archäologie hat mich dann später aber nicht so sehr interessiert, weil sie zu wenig theoretisch gewesen ist und viel mehr damals zumindest sich mit der Beschreibung beschäftigt hat. Das hat mich irgendwie nicht befriedigt und dann habe ich gedacht, was kann man so machen? Habe mich dann für die Literaturwissenschaft entschieden, die dann schon immer mehr als Literaturwissenschaft gewesen ist. Das heißt, Literatur hat eben diese Kapazität, über sehr viele Sachen nachzudenken im literarischen Medium.
Ja. Ja,
also man kann schon zu sehr vielen interessanten Fragestellungen über Literatur kommen und so hat es sich dann entwickelt. Also ich habe meine Dissertation über Literaturtheorie geschrieben, das heißt, wie die Texte aufgebaut werden, mit welchen Mitteln entstehen sie sozusagen, was braucht man als Form, um aus einem sehr heterogenen Material ein literarisches Werk zu machen. Und das hat sich dann so ein bisschen verschoben Richtung kulturwissenschaftlichen Fragestellungen und da habe ich mich dann weil es ein bisschen vielleicht naheliegend war und vielleicht auch biografisch bedingt war, mich mit Georgien vor allem, und aber im sehr breiten Rahmen beschäftigt, mit Georgien in eben dem kaukasischen Kontext, im Kontext des Schwarzen Meeres, im Kontext der georgisch-russischen Beziehungen und natürlich auch im Kontext Europas.
Was sind denn die biografischen Hintergründe? Sie sind in Georgien
geboren.
Ich
bin in Georgien geboren worden, in Tbilisi bin ich geboren und aufgewachsen worden, noch zur Sowjetzeit. Das heißt, ich habe ein gutes Stück der diesen damals schon sehr dekadenten Sowjetunion miterlebt, auch die Perestroika-Zeiten und als die Sowjetunion fast schon sozusagen in den letzten Zügen lag, ging es in Georgien mit der studentischen Bewegung los. Damals war ich noch kein Student, aber habe auch aktiv mitgearbeitet. Es kam die nationale Bewegung und dann die Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Und dann haben wir zwei Bürgerkriege erlebt. In Georgien, wirtschaftliche Misere, wahnsinnshohe Kriminalität, kompletter Zusammenbruch der Wirtschaft. Und das hat das Ganze animiert, natürlich einen nachzudenken, so in welchem Kontext man lebt, wie man dazu gekommen ist, wie muss es weitergehen und welche Fehler muss man nicht unbedingt wiederholen, damit es in der Zukunft besser aussieht als in der Vergangenheit.
Wann sind Sie nach Berlin gekommen?
2006. Ich habe damals gefragt worden, ob ich in diesem Projekt, von dem ich schon gesprochen habe, über die Topographie pluraler Kulturen Europas mitarbeite und dort eben mich mit Georgien beschäftige. Und in diesem Zusammenhang bin ich nach Berlin gekommen und es war damals für 3 Jahre geplant. Es gab aber Anschlussprojekte und so bin ich heute noch hier.
Nach zehn Jahren. Nicht bereut sozusagen.
Den überhaupt Wechsel. Nicht.
Ja.
Ganz im Gegenteil.
Und hat sich der Blick, den man von hier, von Deutschland aus auf Europa und Deutschland bekam, von dem, den man vorher in Georgien mitbekommen hat, groß unterschieden?
Ein Blick auf Europa jetzt für mich, meinen Sie, oder?
Ja, also in beide Richtungen in gewisser Hinsicht. Also wie hat sich sozusagen diese...
Ja, selbstverständlich. Also diese doppelte Perspektive ist natürlich, verändert schon einiges, ja. Und man muss schon viele Sachen von ihnen gesehen zu haben. Einerseits, um besser zu beurteilen, wie tatsächlich Europa funktioniert. Und da habe ich natürlich wahnsinnig viel dazu gelernt in diesen 10 Jahren. Und man braucht natürlich auch Distanz zu Georgien, eine gewisse Distanz. Und diese Distanz ist auch sehr, sehr hilfreich, um viele Sachen dort zu sehen. Und zwar in größeren Zusammenhängen. Ja, also man öffnet einfach den Horizont und in diesem offenen Horizont werden Dinge einfach anders angeordnet, als wenn man einen engeren Blick hat. Ja, also man sieht plötzlich das Land als ein Teil größerer kultureller, politischer, geografischer Einheiten und man erkennt bestimmte Muster, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat.
Zum Beispiel?
War Georgien oder wurde die Wissenschaft in Georgien in der Sowjetzeit sehr georgienzentriert gewesen. Man versuchte die Geschichte des Landes, die Kunstgeschichte, aber auch Literaturgeschichte in der sehr romantischen Tradition, also das ist auch Europa nicht fremd, national zu verstehen. Mhm. Also das heißt, wenn man auf bestimmte Sachen guckt, zum Beispiel wie Formen in der Architektur sich entwickelt haben oder wie die literarischen Formen sich entwickelt haben oder wie die politische Geschichte des Landes sich entwickelt hat, neigt man dazu, das alles sozusagen aus dem Volksgeist zu rekonstruieren und völlig immanent zu schauen. Nicht über die Grenzen hinaus und alles sozusagen aus diesem georgischen Kontext zu bekommen. Wenn man versucht, das alles in einem größeren Bild zu sehen, dann wird man sofort erkennen, dass zum Beispiel die georgische Architektur sehr eng mit der byzantinischen Architektur zusammenhängt, aber auch mit der armenischen und mit der syrischen, dass georgische Literatur zum Beispiel einerseits wiederum mit den kirchlichen Literatur aus Byzanz und andererseits mit der weltlichen Literatur aus dem Iran, wir sprechen jetzt vom Mittelalter, zusammenhängt. Ja? Und diese ganzen Zusammenhänge, diese ganzen Kontexte werden ausgeblendet. Wenn man vielleicht vom Mittelalter sich Richtung Neuzeit bewegt, da wird man georgische Geschichte kaum ohne Russland verstehen. Und man sieht, dass viele Sachen, die wir sozusagen als selbstverständlich bisher wahrgenommen haben oder versucht haben, sie aus dem georgischen Kontext zu erklären, in Wirklichkeit in einer sehr scharfen Polemik auch mit Texten aus Russland stehen. Ja, insbesondere was zum Beispiel die geografische Definition Georgiens angeht oder was die geografische Definition des Kaukasus angeht. Ja. Es wird ein Kampf ausgetragen und dieser Kampf wird deutlich erst dann, wenn man überhaupt die andere Seite mit einbezieht. Ja, und dann hat man sozusagen ein größeres Bild und dieses größere Bild hilft dann sozusagen, die Sachen im Inneren besser zu verstehen.
Ja, ich denke, so einen nationalkulturellen Mythos hat wahrscheinlich auch jedes Land aufzubieten. Deutschland kann man da gar nicht ausnehmen, so diese Vorstellung, so das Land der Dichter und Denker und was nicht alles hier so entstanden ist, ist es natürlich. Aber auch das ist natürlich nicht ohne Einflüsse aus Italien, aus Frankreich, aus anderen Ländern und Kulturen auch weiter weg möglich geworden. Und je nachdem, ob man da halt so eine nationale Brille aufsetzt oder eben dann vielleicht auch eben so eine supranationale Brille, wie jetzt die europäische Perspektive, ändert sich dann eben auch so die Interpretation.
Selbstverständlich. Und das ist, um das vielleicht noch schärfer zu sagen, eigentlich ein Import aus Europa, vor allem Import aus Deutschland. Ne? Also diese Art sozusagen Nationalgeschichte zu schreiben, kommt ja aus der deutschen Romantik mehr oder weniger. Oder vielleicht kurz davor von Herder und dann wird es auch weiter gesponnen. Ne? Und auch das Konzept der Nation ist ja im Grunde genommen auch nach Georgien zum Teil über Russland, zum Teil direkt aus Europa importiert worden. Und da haben wir eben im 19. Jahrhundert schon diese strukturelle Bezüge zu Europa. Ne? Aber das betrifft natürlich nicht nur Georgien, sondern
eigentlich der Begriff Nation ist quasi deutscher Import?
Europäischer, also
oder
französischer Import? In diesem Fall.
Ja, ne? Also okay.
Die haben es erfunden, mehr oder weniger, und in die ganze Welt dann exportiert.
Was, okay, also, was wird durch diesen Begriff anders gefasst, als man es vorher getan hat? Ich meine, sowas wie kulturelle Identität
vieles,
etc.
Vieles, wenn alles. Ne?
Also gab es ja auch vorher.
Ja, selbstverständlich, aber die waren natürlich anders, wenn Sie auf Georgien bis zum 18. Jahrhundert gucken. Nicht nur, aber wir reden ja jetzt von Georgien, dann wurde die Identität religiös aufgefasst. Das heißt, national und religionszugehörig waren mehr oder weniger identisch. Das heißt, wenn Sie georgisch-orthodox waren, und die orthodoxen Kirchen sind ja sozusagen national verwaltet, dann waren sie Georgier. Ne? Also die nationale Zugehörigkeit an sich spielte keine Rolle. Wenn sie sozusagen ethnisch Georgier waren, aber Moslem, und davon gab es natürlich viele, auch vor allem in Südgeorgien, das sind die Gebiete, die von der Türkei besetzt waren, waren sie kein Georgier. Ja, wenn sie Katholik waren, dann waren sie auch ethnisch Georgier, aber Katholik, dann waren sie Franzosen. Ne? So hat man die Katholiken oder Westeuropäer genannt. Und der Begriff der Nation hat insofern sozusagen alles verändert, weil es dann diese religiöse Zugehörigkeiten durch eine andere nationale Zugehörigkeit ersetzt hat.
Okay, verstehe. Ja, macht man sich gerade in Berlin, glaube ich, immer wenig klar, natürlich, wie wichtig über die Zeit diese religiöse Definition war und halt in vielen Teilen natürlich auch immer noch ist, so, weil man ja hier irgendwie schon so ein bisschen ja, anders geprägt ist durch die moderne Zeit.
Ja, die leben natürlich auch weiter, auch hier, ne? Und das sieht man
leider
auch.
Vielleicht, um auch alles, was wir noch weiter diskutieren werden, noch ein bisschen besser einordnen zu können, hatten es ja eben schon mal angedeutet, sollten wir vielleicht nochmal einen kurzen Blick auf so die geschichtliche Entwicklung Georgiens nehmen.
Mhm.
Wie weit müsste man denn jetzt eigentlich zurückblicken, um heutige Trends zu verstehen? Wie weit schaut auch Georgien selbst in sich zurück, um so diese eigene nationale Identität zu definieren? Was waren so die entscheidenden Ereignisse und Bewegungen, um diesen Ort überhaupt erstmal fassbar zu machen für sich selber?
Das ist eine sehr gute Frage, weil wenn Sie einen Georgier, und jetzt pauschalisiere ich vielleicht, das ist vielleicht gar nicht so gut, aber lassen wir es gelten. Wenn Sie einen Georgier eine Frage stellen, dann wird er Ihnen anfangen, eine Geschichte dazu zu erzählen. Ja, und sozusagen alles, was heute ist, muss irgendwie mehr oder weniger historisch erklärt werden. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, vor 2 Jahren kam ein georgisches Buch raus von Nino Haratischvili. Das ist eine Autorin, die auf Deutsch schreibt, aber Georgierin ist. Das 8. Leben für Brilka heißt dieses Buch, und das ist so, also im Zentrum steht eben Beziehung zwischen Tante und Nichte. Und für Brilka, also Brilka ist diese Nichte, und die Tante erzählt ihr praktisch die Familiengeschichte, und daraus wird so eine Saga von 100 Jahren, die dann sozusagen auch ein historisches Panorama für Georgien ist. Ne? Und das ist eben dieser sozusagen normale Instinkt eines Georgiers, in die Geschichte zu gehen. Okay. Um Ihre Frage zu beantworten, mindestens müsste man schauen auf das Jahr 1801. Das war das Jahr, in dem das schon gespaltene georgische Königreich, das war damals ostgeorgische Königreich, von dem russischen Imperium einverleibt, annektiert wurde. Und das ist ein großer historischer Bruch, ne? Weil ab 1801 fängt eine völlig neue Geschichte Georgiens an, ohne politische Unabhängigkeit, mit einer kurzen Unterbrechung der ersten georgischen demokratischen Republik 1918 bis 1921, die dann wiederum von den bolschewistischen Truppen, also da waren auch Georgier mit dabei, erobert und 1922 der Sowjetunion einverleibt wurde. Ne? Und diese Phase geht bis 91 bis zur Unabhängigkeit Georgiens. Ne? Das sind sozusagen die Zäsuren, die unser modernes Leben, sage ich mal, erklären. Aber es gibt andere wichtige Ereignisse, und da müssen wir schon um nicht sehr viel weit in die sozusagen archäologische Zeiten zu gehen, die Christianisierung Georgiens. Ne? Und das ist 4. Jahrhundert, und dieses Ereignis hat Georgien tief geprägt und prägt es bis heute. Ne? Also das heißt, irgendwie die Identität, was man auch immer darunter versteht, auf jeden Fall die kulturelle, also georgische Kultur, ist ohne diesen christlichen Hintergrund gar nicht zu verstehen. Ja? Und das war lange Zeit so, wie gesagt, also bis zum 18. Jahrhundert war eben diese christliche Identität auch, hat diese christliche Identität auch die nationale Identität impliziert und mitgemeint. Ja? Und dann hatte Georgien eine kurze Phase des Aufblühens im Mittelalter, so vom 10. Jahrhundert, wo unterschiedliche georgische Königreiche vereint wurden, bis zum Höhepunkt am Anfang des 13. Jahrhunderts. Das war so die Zeit der höchsten Blüte in der Kultur.
Das sogenannte goldene Zeitalter.
Das goldene Zeitalter, genau. Und auch geografische Ausdehnung war größer, aber vor allem natürlich kulturelle Bedeutung. Also alles, was sozusagen Georgier lieben und schätzen, und wenn man jetzt reist und eben diese georgische Kirchen besucht, die sind meistens in der Zeit entstanden oder zumindest sozusagen die Form geprägt. Ne? Also ja. Alles, was später kam, hat eben diese Form wiederholt, bis heute übrigens auch. Und auch in der Literatur, ne? Also das Buch, was alle Georgier am meisten schätzen und worauf alle vielleicht ohne Ausnahme stolz sind, ist der Recke im Tigerfell von Rustaveli. Davon kennt jeder Georgier wenigstens eine Strophe auswendig und lernt man in der Schule und so weiter. Also das alles ist Hochmittelalter, und dann kam eben die Invasion der Mongolen. Kurze Wiederaufbauzeit im 14. Jahrhundert, und im 15. Jahrhundert ist schon sozusagen das einheitliche georgische Königreich, das heißt so ungefähr in den Grenzen, die Sie heute sehen, ein bisschen größer, zerfallen in unterschiedliche kleine Königreiche und Fürstentümer. Ne? Und daraus hat Georgien nie erholt, also es war immer fragmentiert, bis eben 1801 die Russen angefangen haben, sozusagen diese kleine Königreiche und Fürstentümer einer nach dem anderen dem russischen Imperium einzuverleiben.
Ja.
Ja, und wie gesagt, das ging so bis 1918. Dann hat Georgien, übrigens mit Hilfe des Deutschen Kaiserreichs, seine Unabhängigkeit erklärt. Und dann kam eben 1921 diese sowjetische Phase und 1991 eben die Zweite Republik, die auch bis heute besteht.
Die Zweite Republik. Also es gab sozusagen Phasen der Prosperität, aber man hat immer wieder gemerkt, dass das Land enorm eingeengt wurde von Mächten aus allen Richtungen. Aus dem Norden die Mongolen, aus dem Westen die Osmanen-Türkei, die Perser. Also man ist sozusagen da immer auch so ein, wie soll ich sagen, vielleicht auch so ein bisschen so ein Selbstverständnis, dass man sich so zwischen diesen ganzen Machteinflusszentren sieht und dann mit dieser christlichen Identität, die ja für die Region jetzt eigentlich nicht unbedingt der Standard ist, so eine Sonderrolle auch einnimmt, kann man
ja
das so sagen?
Georgien und Armenien, ne? Das sind so die zwei christlichen Länder in der Region, aber Sie haben schon recht, weil diese sozusagen Grenzidentität, ne? Also Grenze als longue durée, als eine lange Dauer des Selbstverständnisses war schon immer präsent, weil mindestens mit zwei Mächten versuchte Georgien oder eben diese Teilfürstentümer und Königreiche immer arrangieren. Ja, und das hat natürlich einerseits sozusagen außenpolitische Flexibilität erfordert, andererseits aber einen sehr starken Bezug auf etwas, was man eigen nennen konnte, und das war eben diese christliche Identität für viele. Ja, und diese sozusagen multiple Orientierung hat auch bewirkt, dass eben die georgische Kultur im weiteren Sinne sehr viel viele Sachen aufgesaugt hat von diesen unterschiedlichen Kulturkreisen, es aber in seinen erfolgreichen Zeiten zu etwas Eigenständigem verarbeiten konnte. Ne? Also es war nicht nur Epigonentum und nicht nur Borgen von hier und da, sondern auch das kreative sozusagen Umgestalten im eigenen Sinne. Und auch wenn sozusagen zum Beispiel politische Beziehungen katastrophal waren und total feindlich waren, zum Beispiel mit Iran, im 17. Jahrhundert waren die kulturelle Beziehungen, kann man damals es nicht nennen, aber zumindest sozusagen dieser kulturelle Austausch außerordentlich rege und produktiv. Ne? Also es lief immer auf unterschiedlichen Ebenen, auch wenn politisch ein Kampf angesagt war, bedeutete das nicht unbedingt Ablehnung der Kultur. Ne? Und das ist vielleicht auch so eine Besonderheit Georgiens. Dasselbe wiederholte sich mit Russland im 19. Jahrhundert. Ne? Also auch wenn es sozusagen Georgier politisch versucht haben, zum Teil sozusagen gegen Russland zu rebellieren, zum Teil sich aber arrangieren, haben sie sehr viel aus der russischen Kultur aufgenommen, adoptiert und umgearbeitet. Ja, und das hat auch vieles bewirkt. Ne? Also es hat sozusagen Grundsteine gelegt dafür, was dann später und zum Teil heute als Bezugspunkte der georgischen Kultur gilt.
Wenn Armenien jetzt das andere christliche Land in dieser Region ist, gibt es dann auch eine besonders enge Beziehung zwischen Armenien und Georgien? Oder?
Das ist, also es gibt natürlich eine besonders enge Beziehung. Ne? Das sind zwar zwei Nachbarländer, es gibt eine sehr große armenische Diaspora in Georgien. Diaspora kann man es fast nicht nennen. Ne? Das ist eine der größten Minderheiten in Georgien und die Beziehungen sind eng. Die beiden Länder sind aber sehr unterschiedlich und das hat auch unter anderem den religiösen Grund, weil es gab sozusagen einen Kirchenbruch. Beide sind christlich, aber es sind so unterschiedliche Formen des Christentums. Ich gehe jetzt in die dogmatischen Details gar nicht ein, aber es hat gewisserweise die Annäherung sozusagen nicht befördert. Ne? Ja. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass im Mittelalter eben die, es gab ja nicht diese Ethnien im heutigen Sinne oder Völker im heutigen Sinne, und man kann Georgien ohne Armenien und umgekehrt nicht verstehen, ne? Also sozusagen das georgische Königreich, es war natürlich auch mit diesen armenischen Bestandteilen viel früher armenisch mit georgischen Bestandteilen, also es dominierte immer sozusagen der eine oder der andere Nachbar. Und im Mittelalter entsteht eine Kultur, die man sozusagen nur aus der heutigen nationalen Brille auseinanderdividieren kann. Ne? Also das war schon vielleicht die Zeit der größten Annäherung. Und der dritte Punkt ist das 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert wurde der georgische Adel, ne, also mit Kapitalismus praktisch entmächtigt, und die armenischen Händler dagegen, ne, also der ganze Großhandel in Georgien lag in armenischen Händen, sie haben wiederum das Land dominiert, und das hat in vielerlei Hinsicht auch so armenienfeindliche oder armenierfeindliche, nicht armenienfeindliche, aber armenierfeindliche Ressentiments geweckt, ja, und es besteht sozusagen so etwas wie Hassliebe, ist vielleicht zu stark gesagt dafür, aber es geht Punkte der sozusagen großen Annäherung, aber wiederum Punkte der Distanz und natürlich eine große Rivalität, die zum Teil bis anekdotische geht, wer hier der Älteste ist und wessen Kultur die Älteste ist, also, und wer der erste Christ war und so weiter.
Okay, also wie man so oft modern sagt, it's complicated.
Ja, it's complicated. Definitiv.
Ja, bleiben wir nochmal kurz bei dem Territorialen, weil das spielt ja schon eine Rolle. Vielleicht zum allgemeinen Verständnis, wer Georgien jetzt und vor allem diese Kaukasusregion nicht so ganz im Kopf hat. Es gibt halt dieses starke kaukasische Bergmassiv, was halt eine starke geografische Trennung darstellt zwischen den russischen Regionen, sag ich mal. Also dort ist halt auf der anderen Seite Dagestan, Tschetschenien, aber eben auch Nordossetien. Das sind ja auch alles nochmal Regionen mit ganz eigenen krassen Vergangenheiten und waren natürlich selbstverständlich auch Teil der Sowjetunion und haben sich eben dann im Nachgang nach der Auflösung der Sowjetunion entsprechend abgespalten, aber stehen natürlich in einem sehr engen Verhältnis zu Russland. Jetzt gibt es aber im Süden des Kaukasus, der halt primär eigentlich von der Landmasse her von Georgien eingenommen wird, auch noch zwei Gebiete auf dem georgischen Staatsgebiet, die ja stark umstritten sind, sehr separatistisch und stärker Russland zugeneigt sind. Da ist halt einerseits die Region Abchasien zu nennen, ganz im Westen, die ja auch so ein bisschen auch noch in engerem Landverbund steht mit russischen Regionen. Dort Sotschi, wo ja die Olympischen Spiele stattgefunden haben, Winterspiele. Und dann natürlich auch noch die Region Südossetiens. Direkt im Süden des Kaukasus. Dort gibt es auch einen etwas besser passierbaren geografischen Zugang. Ja? Was ist das, so ein Tunnel oder ein Talgebiet?
Roki-Tunnel heißt es, ja.
Ja.
Roki ist der Ort und Tunnel, der aber in der Sowjetzeit sozusagen gebaut wurde. Und um eben diesen transkaukasischen Verkehr vom Norden nach Süden zu erleichtern. Genau. Ja, das ist natürlich, also wenn es bisher complicated war, jetzt wird es nochmal zwei Stufen höher.
Ja.
Ja, und vielleicht nochmal zur Vorgeschichte, also dass wir überhaupt vom Kaukasus als einer Region stehen, sprechen, das ist eine russische Erfindung. Ja, also sowas wie ein Kaukasus als eine Region
gibt's eigentlich nicht.
Gibt's nicht.
Ja.
Gab's vielleicht so in der Form natürlich auch nie. Und die Russen, also das russische Imperium, hat ja sehr lange um den Kaukasus, vor allem im nördlichen Kaukasus, gekämpft. Der Krieg wurde erst 1861 abgeschlossen, und vor allem, ne, also Tschetschenien und Dagestan müssen mit sehr großen Mühe, mit viel Geld und viel Blut eingenommen werden.
Ja.
Und dann wurde ja sozusagen sowohl der nördliche als auch der südliche Kaukasus zu einem zu einer Statthalterschaft zusammengefasst. also ein bisschen früher, in den 40er Jahren. Und deswegen spricht man überhaupt sozusagen von dem Kaukasus, weil es eben diese sozusagen russische administrative Einheit mit verschiedenen Gouvernements, mit verschiedenen Kulturen, Sprachen, Religionen und so weiter sozusagen zusammengefasst hat. Ja, mhm. Ja, und dann gab es dazu noch eine Fortsetzung in der Sowjetzeit, und zwar die sowjetische Nationalpolitik, die auf einen ursprünglichen Georgier, Josef Stalin, zurückgeht, der sozusagen als sowjetischer Experte in Nationalfragen gab und bevor er zum Generalsekretär der Partei wurde, der Kommissar für die Nationalitäten war. Also er hat sozusagen das Modell erfunden. Und in diesem sozusagen sowjetischen Denken der Nationalpolitik müssten praktisch alle Völker territorialisiert werden. Ne? Jedes Volk brauchte ein Territorium und Georgier waren in Georgien Titularnation und alle anderen, auch wenn sie seit 500 Jahren in Georgien gelebt haben, wurden zu Minderheiten erklärt, zum Beispiel Armenier, ja? Oder Aserbaidschaner und so weiter. Abchasien wurde eben zu einer autonomen, also zuerst zu einer vollwertigen Republik und dann in 30er Jahren zu einer autonomen Republik zurückgestuft. Und in Abchasien auch Georgier, die auch ebenfalls seit vielen hundert Jahren dort gelebt haben, wurden zu nationalen Minderheiten erklärt. Und eben dann wurde Ossetien sozusagen, dem ossetischen Volk, ja, zwei Territorien zugewiesen, eine autonome Republik im Norden, ein Teil der Russischen Föderation und ein autonomes Gebiet, das ist sozusagen politisch eine Stufe unterhalb der autonomen Republik gewesen, in Georgien. Und dann existierte Georgien mit drei autonomen Gebilden in Abchasien, in Ossetien und in Adjarien im Süden an der Grenze zur Türkei, ne, am Schwarzen Meer. Ja, und bereits diese Aufteilung, das war unschwer schon damals vorauszusehen, hatte ein ungeheures Potenzial, Ärger zu erzeugen, hat es aber auch. Ne? Mit Abchasien ist die Sache natürlich noch ein bisschen weiter, komplizierter, weil Abchasien, also das Abchasische Königreich, war eben zentral für die Vereinigung Georgiens im Mittelalter. Ne? Mhm. Hieß auch sozusagen das gesamte Westgeorgien, hieß damals Abchasien, wurde aber nach dem Zerfall Georgiens in unterschiedliche Teilfürstentümer eher türkisch dominiert, das heißt, die meiste Bevölkerung hat Islam angenommen. Und das hat natürlich die Alienierung, also die Entfernung von dem restlichen Georgien befördert. Und die zweite Phase gab es im 19. Jahrhundert, die ist ungeheuer interessant, aber auch sehr dramatisch. Ne? Die russische Regierung wollte eigentlich Moslems aus dem Kaukasus deportieren. Es ist in vielen Gegenden gelungen, darunter auch in Abchasien. Das nennt sich Muhajirat, also viele muslimische Abchasen wurden ausgewandert. Mhm. Und das alles sozusagen als Einverständnis zwischen der russischen Regierung und dem türkischen, also dem Osmanischen Reich. Ne?
Ja.
Viele kehrten aber zurück und dann gab es so eine Phase der Erfindung sozusagen oder der Erfindung der Nation und die ist aus der Sprache sozusagen mehr oder weniger entstanden. Ne? Also man hat angefangen auch mit georgischen Hilfe und mit Hilfe der georgischen Intellektuellen. Ne? Ein abchasisches Alphabet wurde entworfen in den 1860er Jahren. Man hat angefangen Folklore zu sammeln, Bücher zu übersetzen und dann später auch auf Abchasisch zu schreiben. Und um diese sozusagen neue Intelligenzia entstand dann ein nationales Gefühl, was natürlich völlig gerechtfertigt und legitim ist. Ne? Mhm. Unglücklich ist es dann in der Sowjetzeit gelaufen, weil dann wiederum ein weiterer ethnisch georgischer sowjetischer Funktionär, also der dann spätere Innenminister unter Stalin, Lavrenti Beria, der hat Abchasen sehr stark erpresst und es gab sogar Pläne, Abchasen zu deportieren wieder ein zweites Mal. Ne? Eben Abchasien auch zum Teil zu georgisieren sozusagen, also sozusagen mit georgischen Bevölkerung zu füllen, ja, und das haben die Abchasen natürlich den Georgiern sehr übel genommen. Mhm. Und das hat dieses Gefühl sozusagen der Distanzierung von Georgien oder des Distanzierenwollens von Georgien sehr begünstigt. Ja, und eben in den 80er Jahren, als Georgien eben seine nationale Befreiungsbewegung startete, ging das gleiche auch in Abchasien los. Die wollten aber sich von Georgien Unabhängigkeit erklären. Ich gehe jetzt natürlich nicht in die juristischen Details, ne? Also juristisch, ja. Nach dem internationalen Völkerrecht ist Abchasien ein Teil Georgiens, aber de facto haben sie sozusagen auch mit russischer Unterstützung diesen Bürgerkrieg gewonnen, den damals die Regierung Schewardnadse angefangen hat.
Ja,
ja, und sind jetzt aber leider nicht so unabhängig, wie sie gerne sein wollen, sondern sind zunehmend unter dem russischen Einfluss geraten. Und im Grunde genommen, die Russen haben jetzt in Abchasien das Sagen. Ja, dort sind russische Truppen stationiert. Das heißt, diese Grenze, die in der georgischen Benennung eine administrative Grenze heißt, in der abchasischen eine Staatsgrenze heißt, das ist diese rote Linie, die wird auch von russischen Grenzsoldaten geschützt und ja, also wir haben jetzt im Grunde genommen quasi Frieden, aber ne, gelöst ist das Konflikt nicht. Georgien hat hoch und heilig gelobt, keine militärische Mittel mehr zu verwenden, um die Konflikte zu lösen, sowohl in Abchasien als auch in Südossetien. Südossetien ist eigentlich mehr oder weniger dieselbe Geschichte. Dort war aber die Alienierung zwischen Georgien und Ossetien sehr viel weniger als in Abchasien. Ja, es gab auch viele georgisch-ossetische Familien, gibt es nach wie vor. Viele Leute aus Ossetien wohnen nach wie vor in Georgien und sozusagen der Grad der Erbitterung ist nicht so hoch wie im abchasischen Fall. Und in Abchasien war es so, dass nach diesem Bürgerkrieg 250 bis 300.000 nach unterschiedlichen Angaben ethnische Georgier gezwungen waren, Abchasien zu verlassen. Ne? Und sie sind dann nach Georgien gekommen. Das war für das wirtschaftlich ohnehin katastrophales Land damals, Anfang 90er Jahre, natürlich eine ungeheuer schwere Belastung. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern in jeder Hinsicht. Ja. Eben Abchasien-Konflikt ist eins der, ja, wie soll ich das sagen, um nochmal zum Ausgangspunkt zurückzukehren, eins der unglücklichsten Beispiele der sowjetischen Nationalpolitik, weil eben diese sowjetische Nationalpolitik schon von Anfang an trotz propagierter Internationalität darauf gerichtet war, sozusagen die Leute, die in einem Land lebten und schon seit vielen hundert Jahren, nicht zusammenzubringen, sondern sie zu trennen, indem eine sozusagen als Mehrheit und andere als Minderheit deklariert wurde.
Mhm. Aber die konkreten Kriege, die dann auch zur Manifestierung dieser Grenzen geführt haben, ging dann in gewisser Hinsicht immer von Georgien aus.
Ja, sagte ich doch. Ne? Ja. Also ich meine, das
Abchasienkrieg
hat damals die Regierung Schewardnadse angefangen. Wobei, also ich will jetzt sie nicht rechtfertigen in dem Fall. Schewardnadse hatte ja sozusagen als neuer, er war noch nicht Präsident, sondern war nach dem Umsturz der Regierung Gamsachurdia, die er auch selbst ethnischer Nationalist gewesen ist. Mhm. Also Schewardnadse hatte damals vieles noch nicht im Griff, ne? Und vor allem sozusagen diese militärische Einheiten, die ihn, also die geputscht haben und die ihn dann aus Moskau mehr oder weniger nach Georgien gebracht haben und ihm die Macht angeboten haben, weil so viel haben sie begriffen, dass sie das Land nicht regieren können und vor allem nicht international verankern können. Und diese internationale Verankerung hat Shevardnadze zwar sehr schnell wegen seiner internationalen Kontakte und vor allem seiner großen Freundschaft zu Hans-Dietrich Genscher und James Baker, dem ehemaligen amerikanischen Außenminister, schnell hinbekommen, aber im Inneren des Landes sind viele Sachen aus dem Ruder gegangen und natürlich das Schlimmste war eben dieser Krieg in Abchasien. Ne? Mhm. Es ist aber sozusagen, also das Schwierige in diesen Konflikten ist, dass man eine Partei schwer für alles verantwortlich machen kann, weil es gab viele kleine Zwischenfälle, sowohl von der anderen Seite als auch von einer Seite als auch von anderen, sodass sozusagen das an einem Ereignis festzunageln, ist das schwierig. Ne?
Ja, ich wollte auch mit dem Hinweis darauf, dass das sozusagen, dass jetzt die Konflikte dann konkret von georgischer Seite her ausgelöst wurden, gar nicht so sehr jetzt mit so einer Schuldzuweisung verbinden, sondern vielleicht eher so mit so einer Feststellung der Selbstüberschätzung. Oder dass man zumindest die Situation nicht richtig eingeschätzt hat und wie man jetzt mit ihr am besten umgehen soll. Also dass diese Konflikte innerhalb des Landes ja einfach nicht von sich heraus gelöst werden konnten, dann in diese kriegerischen Konflikte geführt haben, die am Ende auch nichts sehr viel besser gemacht haben als vorher. Und diese Zerrissenheit, glaube ich, macht Georgien auch heute noch aus.
Also das ist schon richtig. In den 90er Jahren, vor allem die erste Regierung, Gamsachurdia, die hatte überhaupt kein Konzept, ne, des Regierens. Und im Unterschied, und das ist vielleicht auch so, ich weiß nicht, ob das jetzt einiges über Georgien erklärt oder nicht, aber im Unterschied zu Baltikum war Georgien sehr viel unpragmatischer, sage ich mal so, ne, und sehr viel romantischer in seinen politischen Vorstellungen. Das heißt, genau das, was Sie gesagt haben, es gab sozusagen ein Missverhältnis zwischen einigen Kräften, Fähigkeiten und den gesteckten Zielen. Ja?
Ja.
Es war anders als im Baltikum auch sehr ungünstig, dass viele Parteien in Georgien in den ersten Wahlen nicht teilgenommen haben, ne? Weil sie dann sozusagen in diesen quasi kommunistischen Wahlen nicht teilnehmen wollten. Mhm. Und die wollten sozusagen ihre Legitimität direkt vom Volk haben und nicht von diesen sozusagen ersten sowjetischen Wahlen.
Ja.
Und das hat dazu geführt, dass eben diese Regierung Gamsachurdia entstand, die extrem nationalistisch war für damalige Verhältnisse, extrem unerfahren war. Das heißt, es waren Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, wie man oder was man aus dem Staat macht und wie man es regiert und wie man eben die Wirtschaftspolitik macht, wie man Außenpolitik macht und so weiter. Also die hatten eben, weil sie aus dieser nationalen Bewegung hatten, eher sehr romantische Vorstellungen über die Unabhängigkeit, die überhaupt nicht pragmatisch haben, und die haben sehr, sehr viele traurige Fehler gemacht, die wir heute noch nicht ganz behoben haben. Ne?
Ja.
Aber heute, also man muss sagen, Georgien hat in diesen Jahren seit 1991 schon extrem viel dazu gelernt, sage ich mal so. Und das ist ein komplett anderes Land, als es damals gewesen ist. Es gab Generationswechsel, es gibt mittlerweile professionelle Politiker und Menschen, die dann wenigstens eine Ahnung und eine Idee davon haben, was man aus dem Land machen muss, wie man es international verankert, wie man es in der Weltwirtschaft verankert und so weiter. Das ist natürlich sehr, sehr weit entfernt davon, irgendwie alle Probleme gelöst zu haben. Ganz im Gegenteil, aber man kann es mit der Situation in den 90er Jahren zum Glück nicht vergleichen.
Hm. Eine weitere prägende Person, die wir jetzt so nur am Rande genannt haben, ist Saakaschwili.
Oh ja.
Der dann in den 90er Jahren an die Macht kam und ja lange Zeit eigentlich so als Änderer oder auch, ja, weiß nicht ganz genau, ob ich das jetzt hier richtig interpretiere, aber der so im Prinzip für so einen neuen Ansatz Georgiens stand und auch für eine Öffnung Georgiens stand. Ist dann aber auch nicht so gut ausgegangen.
Ja, also ich versuche jetzt auch wiederum zu differenzieren, ne? Und Saakashvili kam tatsächlich 1995 in georgische Politik und ihn hat mehr oder weniger Shevardnadze sozusagen in die Politik gehört, geholt, weil ihm viel daran lag, einen Nachwuchs auszubilden. Ne? Und dieser Nachwuchs hat ihm am Ende gestürzt, aber das ist ein anderer Teil der Geschichte. Ne? Und Saakashvili hat sich sehr schnell hochgearbeitet vom Vorsitzenden des Rechtsausschusses zum Justizminister. Dann war er Präsident des Staatsparlaments von Tbilisi und überall, also in jeder Position, war er sehr präsent und sehr sichtbar. Ja?
Mhm.
Ist immer natürlich auch sozusagen in heutigen Begriffen würde man sagen, auch vielleicht populistisch gewesen, aber hatte auch konkrete Reformideen und Reformvorschläge. Und die erste Idee, die zentrale sozusagen, die auch diese ganze Regierung Saakashvili von 2004, zumindest in der ersten Präsidentschaft bis 2007 geprägt hat, war die Bekämpfung der Korruption. Ja, also Georgien war wie viele postsowjetische Länder ein marodes, korruptes Land. Ja, mhm. Also Korruption war alles. Man konnte hätte alles kaufen können, von Universitätsdiplomen bis hin zu was weiß ich was, ne, also U-Booten oder sonst noch.
Ja, alles halt.
Alles. Ja, und Saakashvili ist eben mit dieser sozusagen Grundidee gekommen: Wir müssen die Korruption bekämpfen.
Ja.
Shevardnadze hat die letzten Wahlen, Parlamentswahlen 2003 fälschen lassen und darauf sind Menschen auf die Straße gegangen. Es gab dann eben diese friedliche Revolution, die dann später Rosenrevolution genannt wurde und im nächsten Jahr wurde Saakashvili zum Staatspräsidenten gewählt und er hat einige Sachen in der Tat reformieren können. Das heißt, die Korruption wurde tatsächlich bekämpft und besiegt, insofern als ein durchschnittlicher Bürger wie ich keine Schmiergelder mehr zahlen muss. Ne? Also wenn ich sozusagen
für normale Bürger genau. Amtstätigkeiten.
Ja, sozusagen. Also für normale Sachen. Ne? Also früher brauchte man irgendwas, weiß ich, in der Schule, an der Uni, in einer Behörde, so überall müsste man eben diese Schmiergelder zahlen, wie es heute auch in vielen postsowjetischen Ländern noch der Fall ist. Mhm. Das gibt es nicht mehr. Ja, der Inbegriff der Korruption war die Straßenpolizei, ne? Also die haben einfach Leute angehalten und einfach Geld abkassiert für nichts, ja. Also egal, ob sie richtig oder falsch gefahren sind, müssen sie dann eben dieses, das war Wegelagerei, ne?
Praktisch ja.
Gestalt der Polizei, also wirklich so, ja. Also die hatte, und das war damals sehr kühn, glaube ich, 60 oder 70.000 Leute entlassen auf einmal, von einem Tag auf den anderen und eben diese neue Polizei sozusagen gegründet. Das sind Leute, die bis dahin überhaupt nichts mit der Polizei zu tun haben, innerhalb von 6 Monaten, glaube ich, ausgebildet zu eben diesen Straßenpolizisten und danach lief alles.
Da schafft man sich natürlich auch eine Menge Feinde.
Ne? Also die andere Reform, also Reform in der Hochschulbildung, ja. Und da bin ich persönlich auch sehr dankbar. Diese Reform hat einfach jungen Leuten, wie ich damals war, ermöglicht, Positionen an Universitäten zu bekommen, die sie früher nie bekommen hätten. Ne? Weil es einfach nicht nach, was weiß ich jetzt, Fähigkeit.
Geld und Beziehungen.
Nicht nur Geld und Beziehungen und selbst Beziehungen hätten dann nicht geholfen, weil man hätte da die alteingesessenen Menschen, die ihre Plätze einfach nie geräumt hätten. Ne? Also bis sie einfach tot waren.
Mhm.
Das hat natürlich die Forschung nicht unbedingt beflügelt. Drittes Beispiel waren die Bürgerämter. Also die wurden auch reformiert und man kriegt in Georgien sind diese Bürgerämter eigentlich, wie soll ich das jetzt hier sagen, aber sehr viel schneller und fortschrittlicher als zum Beispiel in Deutschland. Ja, also man kriegt alle Unterlagen schnell, effizient und ohne Probleme.
Ja, da habe ich neulich einen Bericht drüber gesehen, das ist unglaublich. Also es ist alles total durchdigitalisiert und es geht alles mega schnell.
Genau, das geht alles mega schnell und ist sozusagen für den Verbraucher, ja, also für den Bürger
sehr einfach. Ja, weil sich sozusagen die Staatsbediensteten an der Stelle dann sozusagen auch explizit als Dienstleister verstehen, genau. Und das nach Absolut. Diesem Schema aufgebaut ist.
Ja,
also sehr beeindruckend.
Das waren die Reformen, das waren eben die guten Sachen, aber Saakashvili war andererseits auch der Mensch vom Schlag, der jetzt sozusagen wieder modisch geworden ist, ne? Also Erdogan, ja, und Orban und so weiter, also der setzte schon sehr, also eine sehr autoritäre Persönlichkeit, ja, und was Georgien unter Saakashvili nicht gelungen ist, und das nehme ich persönlich ihm sehr übel, weil er sozusagen die carte blanche hatte, wirklich alles zu machen,
ja.
Er hat Georgien sozusagen noch nicht aus diesem sowjetischen oder postsowjetischen Regierungssystem einer Partei befreit hat. Ne? Georgien wurde einparteiisch regiert in der Sowjetzeit. Ne? Es gab ja diese kommunistische Partei und seitdem gab es immer jeweils eine regierende Partei. Ne? Es war nicht Autoritarismus in dem Sinne, dass sozusagen eine Person, eine starke Person regiert, sondern es regierte eben eine Partei. Natürlich mit einer Person an der Spitze, sei es Shevardnadze oder Saakashvili. Er hätte das brechen können, hat das aber nicht und hat das natürlich auch genutzt für den Ausbau sozusagen der Machtstellung seiner eigenen Partei, der nationalen Bewegung. Und es war auch nicht schwer vorauszusehen, dass die zweite Amtszeit sozusagen nicht mehr den Reformen und der Stärkung der demokratischen Institutionen, sondern der Stärkung seiner eigenen Macht und der Macht seiner Partei galt. Ja? Die zweite Amtszeit, also seit nach 2007 oder nach 2008 vor allem, war eben ein absoluter Gegenteil der ersten Amtszeit. Ne? Also es war schon, ging schon Richtung sozusagen Konzentrierung oder Konsolidierung der Macht, so wie es vielleicht heute in der Türkei läuft. Ja, und daran ist er gescheitert. Nur eigentlich, weil ihm gegenüber dieser für georgische Verhältnisse ungeheuer reicher Mensch Ivanischwili stand, der eben sozusagen den kompletten gegen Saakashvili Wahlkampf finanziert hatte und ihn in den Wahlen auch besiegt hat. Der alten Regierung muss man natürlich auch lassen, dass sie die Wahlen nicht gefälscht haben. Also sie sind sozusagen diesen Schritt nicht gegangen und lassen sich abwählen und immerhin sozusagen dann doch diesen demokratischen Machtwechsel ermöglicht. Und das hat auch gezeigt, dass Georgien eben anders als in vergangenen Jahren noch ein Stück reifer geworden ist und selbst solche Personen wie Saakashvili. Und jetzt haben wir ein Ereignis herausgelassen, der natürlich für die ganze letzte Geschichte ungeheuer wichtig ist und das ist Krieg mit Russland. Ja, und der wird oder wurde zumindest von der europäischen Seite Saakashvili in die Schuhe geschoben. Ne? Also sozusagen, der wurde allein verantwortlich dafür gemacht. Haben viele in Georgien auch so gedacht, aber wie dann die spätere Entwicklungen gezeigt haben, vor allem in der Ukraine, war das natürlich eine Planung von gut geplante sozusagen Aktion von Russland und er hat sich natürlich, und da ist er definitiv daran schuldig, sich provozieren lassen und sich einbeziehen lassen in diesen Krieg, aber der Krieg wäre so oder so gekommen, also jetzt nach Ukraine und nach Syrien und nach sozusagen, also nach der Krim-Annexion vor allem, weiß man, was mit Südossetien passieren würde. Ne? Also es wäre sozusagen entweder dieses Krim-Szenario, ne? Also Georgien hätte sich zurückgezogen und eben nicht sich verwickeln lassen, die kriegerische Aktionen, dann hätte sozusagen Südossetien friedlich besetzt worden und die georgische Bevölkerung wiederum, also ethnisch georgische Bevölkerung wiederum vertrieben oder eben es gab diesen Krieg und
das hat die Folge davon.
Ja.
Genau, also wir reden jetzt vom Kaukasuskrieg in 2008.
2008.
Genau, in dessen Folge letzten Endes sowohl eben Abchasien und Südossetien im Prinzip diese Flächen mehr oder weniger final an Russland verloren wurden. Russland sieht das natürlich anders, das sind natürlich autonome Gebiete etc. Aber de facto sind das halt jetzt hundertprozentige Einflussgebiete Russlands, wo auch entsprechende entsprechendes Personal auch stationiert ist.
So ist es.
Hm. So, seitdem gab es mit Ivanischvili dann ein Milliardär als Präsident bis vor drei Jahren.
Ministerpräsident.
Achso, Entschuldigung, Ministerpräsident bis vor zwei Jahren, drei Jahren. Und derzeit wird Georgien regiert von?
Von einem Ministerpräsidenten, der heißt Georgi Kvirikashvili. Und ja, also das ist auch kein, also diese ganze sozusagen Regierung für Ivanishvili ist auch sehr interessant insofern, als sagen wir alle damals sehr verwundert waren, aber erstaunlicherweise war es so, dass Georgien sozusagen eher am Anfang des Welttrends stand als am Ende. Sehen wir jetzt mit Trump und sozusagen dieser Verwirtschaftlichung der Politik, ja, also Wirtschaftspersonen im politischen Leben und auch sozusagen in ministerialen Ämtern, wie der neue amerikanische, also noch nicht Außenminister, aber sozusagen der Außenminister wird, ja. Und das ist auch sehr beunruhigend, weil es nicht nur für Georgien eben gewissermaßen das Ende der Politik, wie man sie bisher gekannt hat, steht, und dieses Ende der Politik basiert unter anderem auf einem Gedanken, dass ein Land politisch sich ähnlich managen lässt wie ein Unternehmen, ja, und ein erfolgreicher Unternehmer oder angeblich erfolgreicher Unternehmer ebenso erfolgreich sein wird, wenn er das Land übernimmt. Und bei Ivanishvili war es so, dass er sehr langsam natürlich müde, also sehr schnell müde wurde und sehr schnell dann sozusagen sich zurückgezogen hat. Aber auch wenn er sich zurückgezogen hat, ist die regierende Partei heutzutage nach wie vor dominiert von ihm. Ja, also Minister und bin mir sicher auch der Ministerpräsident lassen ihn in allen wichtigen Fragen entscheiden. Ne? Also nicht im Tagesgeschäft, aber prinzipielle Fragen für das Land werden dann inoffiziell, das heißt jetzt in Georgien informelle Regierung, informell bei Ivanishvili entschieden. Und die Minister, also zum Beispiel der jetzige Premierminister oder der vor ihm, der Herr Garibashvili, die waren sozusagen Mitarbeiter im Wirtschaftsimperium von Ivanishvili. Es waren keine Politiker, sondern waren Wirtschaftsmanager. Ne? Der Gesundheitsminister war irgendwie so auch eben sein Mitarbeiter, hat für seine Privatklinik gearbeitet, die er in seinem Heimatdorf aufgebaut hat. Ja, und ja, also so ist, das ist sozusagen unsere Regierung jetzt. Ja, ja? Also sind sozusagen ehemalige Mitarbeiter von diesem Milliardär, die jetzt in die Politik gegangen sind und das Land auch politisch führen oder führen wollen.
Bedeutet das, dass sozusagen jetzt politisch orientierte junge Reformer da überhaupt gar keine Möglichkeit mehr haben, in dieses System reinzukommen?
Also so wie es ausschaut, im Moment ja. Ne? Also das heißt jetzt, diese politische Idee ist jetzt wieder sozusagen wie Forsche Vatnadze, vor Saakashvili, in die Nichtregierungsorganisationen gegangen oder im Aktivismus, bürgerlichen Aktivismus, der jetzt in Georgien sehr erstarkt, unter anderem auch gegen einige Projekte von Ivanishvili, zum Beispiel in Tbilisi. Ne, hat so ein Projekt, Bebauungsprojekt in der Altstadt, der sehr große Protestwogen schlägt, aber noch nicht so stark ist, um sozusagen ihn tatsächlich zu bekämpfen. Ja. Da hat sich die Politik, die eigentliche Politik verlagert, während sozusagen die Regierung versucht, pragmatisch zu denken, versucht irgendwie so viel stärker sich auf die Wirtschaft zu orientieren, aber gerade da schwächelt sie, weil Ivanishvili ist mit diesem großen Versprechen gekommen, also mit zwei Versprechen, aber eins davon war eben diese wirtschaftliche Situation im Lande zu verbessern, weil eben Wirtschaftsmanager und erfolgreicher Geschäftsmann, und gerade das gelingt der jetzigen Regierung überhaupt nicht. Ja, das heißt, man muss noch schauen, wie es sich in der Zukunft aussehen wird.
Aber was macht denn die aktuelle Regierung da so unangreifbar und so stark? Also wodurch verhindert sie
im Moment?
Ja, im Moment.
Im Moment ist das sozusagen Hasspotenzial, ja, also negativer Potenzial. Die Leute wollen eben diese Saakaschwili-Partei nicht zurück und deswegen sind sie für die Regierung. Das sind sozusagen eben Protestwähler, aber dieser Protest liegt in der Vergangenheit und nicht in der Gegenwart. Und das ist einmal bei den letzten Parlamentswahlen gut gegangen. Ob das bei den nächsten Parlamentswahlen wieder gut geht, habe ich meine Zweifel.
Das ist aber schon wirklich auch lange her, diese Zeit jetzt.
Ja, aber also es hat Missmut saß sehr tief. Ne? Das wurde auch natürlich richtig instrumentalisiert. Aber
auch, also auch, weil der Kaukasuskrieg auch innerhalb Georgiens ihm zugeschrieben wird?
Der Krieg war da überhaupt nicht so wahnsinnig wichtig. Ja, für die Innenpolitik viel wichtiger war eben das, was dann später als Unrecht oder Ungerechtigkeit verkauft wurde. Ne? Also viele Leute wurden, also kamen ins Gefängnis, die Geschäftsleute wurden mehr oder weniger erpresst und hat gezeigt, dass die Korruption eben zwar für mich nicht existent war, aber wenn ich jetzt Geschäftsmann wäre, dann hätte ich durchaus sozusagen für irgendwelche Staatsprojekte Geld bezahlen müssen. Ne? Also es ging jetzt nicht sozusagen in die Privattasche von Saakaschwili, sondern ich habe jetzt zum Beispiel ein neues Krankenhaus zu bauen. Sie sind ein Geschäftsmann. Sie werden angerufen und gebeten, jetzt irgendwie so ein paar Millionen Euro für dieses Projekt abzugeben.
Also die Korruption war noch da, aber man hat sie sozusagen der Masse entzogen und sich mehr sozusagen auf die Eliten konzentriert, um die im Griff zu halten.
Das war auch sozusagen ein Begriff der Elitenkorruption wurde dafür auch geprägt. Ja?
Also Saakaschwili wird ja heute, glaube ich, noch mit Haftbefehl sozusagen
gesucht
und ist ja jetzt mittlerweile lustigerweise in der Ukraine auch wieder in
Opposition,
in politischen Würden gelandet.
Ja, in Würden nicht mehr. Also er ist ja jetzt nicht mehr der Gouverneur von Odessa. Er hat jetzt aber eine Partei gegründet und er kämpft jetzt sozusagen gegen die Korruption in der Ukraine.
Ah.
Ja, genau. Also es ist halt ein unaufhaltsamer Zornpolitikon, ja, politische Kreatur und er muss irgendwas machen, ja, anscheinend.
Ja.
Also ich bin sehr froh, dass er das jetzt in der Ukraine macht und nicht in Georgien, weil, ne, also ich meine, nichts gegen seine Partei, es gibt ja sehr fähige Leute und die befindet sich gerade sozusagen in dieser Reformperiode, aber Saakaschwili persönlich und das denken auch Leute aus seiner eigenen Partei, muss sich aus der georgischen Politik definitiv verabschiedet und tut er immer noch nicht. Ja, also irgendwie so hat schon bestimmte Einflüsse zumindest in seiner Partei und lässt nicht locker. Ja, und das ist natürlich
problematisch. Okay, verstehe. Da kannst du nicht sein lassen.
Ja, sozusagen. Genau. Und eben dieser Unrecht oder diese sozusagen, dann gab es diese Politik der Nulltoleranz zum Beispiel. Ja, Nulltoleranz nicht nur in einem Bereich. Ja, also wenn Sie zum Beispiel, was weiß ich jetzt, im Bereich der häuslichen Gewalt, sondern nur Nulltoleranz in jedem Bereich. Das heißt, wenn Sie, und das ist für Berliner wahrscheinlich völlig unvorstellbar, ein Joint geraucht hätten, wären Sie dann für 13 Jahre im Gefängnis gelandet. Ja? Und solche Fälle oder Kleinkriminalität, ja, also irgendjemand hat, was weiß ich jetzt, eine Rasierklingel gestohlen im Supermarkt, 15 Jahre Gefängnis und so. Ja? Also diese Unverhältnismäßigkeit zwischen, ne, also zwischen Schuld und Strafe hat natürlich dazu geführt, dass in breiten Schichten der Bevölkerung dieser Missmut noch sehr stark ist.
Dann richten wir doch jetzt mal so ein bisschen den Blick auf die georgisch und europäischen Beziehungen. Ich meine, was jetzt auf jeden Fall klar wird, ist, durch die christliche Prägung vor allem ist Georgien dort in einer Sonderrolle. Es gibt natürlich die starke Verflechtung, die geschichtliche Verflechtung mit Russland, natürlich auch der unmittelbare Einfluss. Mhm. Aber politisch, gesellschaftlich ist Russland für die georgische Bevölkerung keine Option. Das ist nichts, dem man folgen möchte. Das ist einfach zu sehr belastet durch die frühere Geschichte und auch durch die unmittelbare jüngste Geschichte. Türkei ist sicherlich in gleicher Hinsicht keine Option. Mit Armenien mag man Gemeinsamkeiten haben, aber auch ist jetzt natürlich auch keine Leitorientierung. Man sucht sich natürlich andere Vorbilder. Jetzt ist sozusagen unsere Wahrnehmung, dass in Georgien diese Orientierung nach Europa sehr stark ist, dass man sich selber als ein europäisches Land versteht. Ist natürlich jetzt wieder die Frage, was macht diese europäische, Also erstmal, ist das so? Mhm. Und zweitens, wenn ja, woraus leitet sich sozusagen hier diese Idee Europa ab? Also welche Vorstellung einer europäischen Identität hat man? Ist das ausschließlich durch christliche Orientierung getragen oder hat das auch noch andere Bezüge?
Es hat viele Bezüge. Also wenn wir nochmal vielleicht dieses geografische Argument ernst nehmen. Ne?
Ja.
Also im Großen Kaukasus, am Kamm des Großen Kaukasus verläuft diese angebliche Grenze zwischen Europa und Asien, nicht wahr?
Ja.
Dann wiederum, ne? Also vom Uralgebirge und dann kommt sie runter und verläuft über den Kaukasus und quer durch das Schwarze Meer. Am Istanbul. Und Istanbul wird, oder Konstantinopel wird in zwei Teile geteilt.
Mhm.
Und diese geografische Trennung ist ja sozusagen, die nehmen wir natürlich, als ob sozusagen der Gott die Welt so erschaffen hätte,
ja,
mit dieser geografischen Trennung, oder wer auch immer es war. In Wirklichkeit ist die Grenze aber erst im 18. Jahrhundert gezogen worden, und zwar im Auftrag des Peters des Großen, ne? Der wollte gerade sein Reich verwestlichen zu der Zeit, ließ sich seit 1721 Imperator nennen und nicht mehr Zar. Und als neues Imperium sozusagen brauchte man natürlich Besitztümer nicht nur im Westen, also nicht nur in Europa, sondern auch im Osten, ne? Also irgendwelche asiatische Besitztümer. Ne? Und dann hat man sozusagen eben diese, er hat einen schwedischen und einen russischen Geografen geschickt auf diese geografische Reise, um die Grenzen zwischen Europa und Asien zu finden. Und diese Grenze wurde dann eben auch so mehr oder weniger willkürlich gezogen am Ural und eben auch am Kaukasus, so dass jetzt heutzutage zum Beispiel Tschetschenien und Dagestan Europa, geografisch in Europa liegt, Georgien und Armenien dann wiederum Asien. Das sagt natürlich gar nichts, ne? Also ich meine, auch diese sozusagen geografische Zuschreibungen sind ja eher sehr oberflächlich. Was macht aber diese Zugehörigkeit zu Europa aus? Und Georgien hatte vor allem im 19. Jahrhundert kulturell in regen Austausch, hat sich intellektuell orientiert an Europa, ne? Da wurden ja gerade sozusagen auch diese georgische Wissenschaften oder die Disziplinen gegründet. Die erste Uni kam dann etwas später, 1918. Aber viele, die dann diese Uni gegründet haben, die hatten in Europa studiert, vor allem in Deutschland. Ja, und es gab sozusagen diese starke Ausrichtung. Ja. Georgische Literatur hat sich angenähert sozusagen der europäischen, also die Entwicklung verläuft parallel mit der georgischen Romantik oder mit dem Realismus und dann mit Symbolismus und so weiter. Also das geistige Leben, zumindest der Oberschicht, war sozusagen synchronisiert mit dem geistigen Leben in Europa.
Mhm.
Ja. Das ist vielleicht auch jetzt kein Argument, wobei sozusagen auch diese innere Diskrepanz zwischen den Eliten und dem Volk, der davon jetzt nicht unbedingt viel wusste, sehr groß war, ja. Aber wenn wir vom heutigen Tag reden, und Sie haben das schon sehr richtig angesprochen, ne, was haben wir im Angebot, ja? Und im Angebot haben wir eben Russland. Und was bedeutet heute Russland? Heute bedeutet Russland eben dieses Korruption, Fehlen der demokratischen Institutionen, Fehlen der elementaren bürgerlichen Freiheiten. Ja? Wollen wir das? Nicht so wirklich. Ja? Mhm. Dann haben wir eben Türkei, und Türkei hat sich ja wunderbar, bis vor kurzem sich wunderbar entwickelt. Wir haben wunderbare Beziehungen zumindest gehabt bis jetzt. Hoffe ich, dass es auch so weitergeht. Aber auch das, was dort passiert, ist sozusagen eben, ist nicht gerade beruhigend und gerade die Abkehr davon, was wir wollen. Und dann hat man Iran, mit dem wir traditionell, also Georgien traditionell sehr enge, zumindest kulturelle Beziehungen hatte, ne? Aber mit der islamischen Revolution, ne, steht das auch nicht so unbedingt zur Debatte, dass wir sozusagen sowas Ähnliches auch in Georgien haben wollen.
Ja.
Das heißt, das, was die Mehrheit der Georgier will, viele bewusst, manche weniger bewusst, aber sozusagen, was man so will, ist in einen demokratischen Rechtsstaat, eine freie, und zwar eine soziale Marktwirtschaft und bürgerliche Freiheiten. Ja, das will man haben. Also in dieser Welt will man leben. Und da bleibt jetzt nicht mehr so viel übrig als sozusagen diese Grundpfeiler, auf denen Europa bis jetzt noch steht. Ja, wie lange es noch stehen bleibt, wissen wir heute nicht mehr so richtig. Mhm. Aber zumindest hat die Mehrheit der Georgier sozusagen für attraktiv gefunden, und daran hat sich orientiert, und eben der Staat, an dem so herumgedoktert wird in den letzten 20 Jahren, so versucht gut oder
versucht zumindest tendenziell diese Vorlagen sozusagen zu verwenden.
Also es geht nicht darum, sozusagen Teil in irgendeinem elitären Club zu werden und dass es cool ist, irgendwie Europa zu sein, und weniger cool, was weiß ich jetzt, irgendwie so im Bahnkreis vom Iran oder der Türkei sich zu bewegen, sondern es geht um die Form des Lebens, die Bürgerinnen und Bürger Georgiens für sich wollen. Ja, das ist egal, ob Georgien eines Tages jetzt Mitglied in der Europäischen Union wird oder nicht, aber das ist die Staatsform und das ist die Lebensform, die Georgier haben wollen. Ne? Und dafür machen sie auch etwas. Ja, vielleicht nicht so wahnsinnig viel oder manchmal mehr, manchmal weniger, aber zumindest
das ist die Tendenz. Ist denn das in Armenien ähnlich?
Ich würde sagen, ja, nur Armenien hat ja dieses politische Problem mit Aserbaidschan vor allem, ja. Und Armenien ist gefangen in seiner Sicherheitspolitik. Das heißt, es muss zwangsläufig mit Russland kooperieren, weil es einerseits sich von der Türkei bedroht fühlt und andererseits von Aserbaidschan, und braucht ungeheuer starke Sicherheitsgarantien, die keiner aus Russland, außer Russland geben kann. Mhm. Ja? Das heißt, das bedingt sozusagen die außenpolitische Orientierung Armeniens an Russland, wobei ich würde sagen, die Menschen in Armenien sind jetzt in ihrer Grundeinstellung nicht so viel anders als Menschen in Georgien und wollen im Grunde genommen dasselbe.
Ja.
Nur ohne sozusagen diese sicherheitspolitische Konflikte gelöst zu haben, wird es ihnen nicht möglich sein, sich stärker auch an Europa zu orientieren. Und das sehen sie schon an sehr relativ einfachen Sachen wie Assoziierungsabkommen und so. Und eben Georgien und Ukraine und Moldawien haben sich eben mit Europa assoziiert. Armenien und Aserbaidschan sind eher distanziert. Ja. Das finde ich sehr schade, weil auch wenn Kaukasus jetzt keine einheitliche Region ist, wäre es schön, wenn zumindest die Werte vergleichbar wären.
Ja.
Oder die Orientierungen identisch wären.
Könnte man dann vielleicht sogar fast sagen, dass ein potenzieller Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan ein Schlüssel für die Region sein könnte?
Definitiv. Also es würde vieles sehr, sehr einfacher machen, vor allem die regionale Kooperation, und es wäre vielleicht auch ein Modell für weitere Konflikte im südlichen Kaukasus. Ne? Also wenn Armenien und Aserbaidschan sich einigen auf etwas, es wäre schon, würde schon die gesamte Region politisch
enorm stabilisieren, enorm stabilisieren und auch und vor allem halt so einen potenziellen Wirtschaftsraum auch schaffen, der jetzt nicht von schlechten Eltern ist. Ich meine, Aserbaidschan lebt im Wesentlichen von seinen Öleinnahmen, hat natürlich auch eine extrem autoritär geführte Regierung, von daher politisch natürlich auch sehr schwierig und nicht unbedingt gerade vom Aufklärungswillen durchzogen. Mhm. Aber wir wissen ja alle, das sind auch Dinge, die irgendwann mal sich wieder ändern könnten.
Ja.
Aber im Prinzip wäre es ja so wirklich die Möglichkeit, tatsächlich von so einem Südkaukasus-Gebiet zu sprechen, bei dem eigentlich ja nur alle gewinnen können.
Ne? Genau, also wie im Baltikum, wo die Kooperationen schon sehr sozusagen intensiver und enger sind, und ich meine, die handeln ja nicht mal miteinander, ne? Aserbaidschan und Armenien. Es gibt so gut wie keinen Kontakt. Wenn die Leute sich aus unterschiedlichen Bereichen treffen wollen, dann kommen alle nach Tbilisi, ja, nach Georgien. Mhm. Und sozusagen Georgien ist ein Scharnier zwischen beiden. Und wenn es natürlich gelingen würde, und ich sehe jetzt im Moment wirklich keine
nicht,
Chance,
ja, genau,
dass es so kommt, aber wenn es gelingen würde, dann hätte sozusagen zumindest wenigstens ein Handelsraum schaffen, dann wiederum einen politischen Raum für die Kooperation und dann wiederum die Attraktivität.
Was ja auch im Prinzip eine europäische Idee wäre im Sinne von, so wie man es halt mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ursprünglich ja auch gestartet hat und dann eben auf dem Weg zur EU ist. Auch steinig, wie wir gerade in der aktuellen Situation sehen. Gut, aber das ist natürlich jetzt nur eine mögliche Zukunft. Bleiben wir nochmal kurz bei der etwas konkreteren. Also es gab verschiedene Bewegungen in den letzten Jahren, sich näher an die EU anbinden zu lassen. Das ist nicht gelungen, vielleicht auch wenig überraschend. Das ist natürlich eine schwierige Region, aber ich verstehe auch diese grundsätzliche Orientierung sozusagen an, ich nenne es mal, europäischen Werten der Aufklärung, dem Wunsch, eine entsprechend offene Gesellschaft zu haben, ist ja eigentlich ein Geschenk für Europa. Gerade wo man jetzt sieht, dass es in Polen und Ungarn auch stark in Frage gestellt wird und wir noch nicht so genau wissen, was auch durch die Separationsbewegung jetzt in Großbritannien letzten Endes für Europa demnächst alles auf der Agenda steht. Vielleicht ist das sozusagen ohnehin ein Modell, dass man eben dieses Europa weniger als ein geografisches Gebilde versteht und mehr als so ein Ort der gleichen Vorstellungen von Staat und Gesellschaft.
Ja, also es wäre auf jeden Fall richtig, Europa eben nicht geografisch zu verstehen. Also ich meine, für mich war das eben nie so richtig eine Geografie, sondern war eine bestimmte Philosophie, wenn Sie so wollen, ja. Sagen, ein Gedanke auf jeden Fall, ja. Eine Idee oder ein Konglomerat von Ideen, die dann eben viele Länder gemeinsam hatten. Ich sehe aber, also es gibt ja sozusagen gewisse Aversionen und diese Aversionen sind ja natürlich auch mit Erweiterung der Europäischen Union gekommen, ne? Also dieser Euroskeptizismus, der nähert sich in meinen Augen natürlich von unbegründeten Ängsten, aber viele Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union sind gerade deswegen beängstigt, weil sie denken, dass Leute, die aus den sozusagen wirtschaftlich nicht so prosperierenden Ländern kommen, eben ihnen Arbeitsplätze wegnehmen oder sonst noch was, irgendwie kulturell das Land verändern. Diese Ängste sind wahrscheinlich ernst zu nehmen, auch wenn diese Ängste nicht unbedingt tatsächlich sozusagen wörtlich das zum Ausdruck bringen, wie sie klingen. Ja? Ja. Diese Ängste stehen für irgendwelche andere Ängste.
Ja.
Um eigene Zukunft, um was weiß ich was, aber sozusagen sie materialisieren sich in dieser Figur des Extracommunitari, ne? Also des sozusagen Nicht-EU-Bürgers, der gerne nach Europa kommen will, eben als ein Parasit, ja, also der sozusagen etwas wegnehmen will und nichts mitbringt, ja, und das ist also
dieses Bild des Wirtschaftsflüchtlings, ja. Was ja auch darin immer wieder genährt wird, so dieses, sie wollen ja nur unser Geld haben.
Genau.
Was ich ja auch in gewisser Hinsicht eigentlich auch vollkommen legitim finde, ja. Also warum sollte das nicht angestrebt werden? Ist ja in gewisser Hinsicht auch ein sehr viel verträglicherer Grund als wir wollen jetzt herkommen, um euch zu dominieren oder hier die Macht zu übernehmen. Das haben wir ja stellenweise auch. Man sieht ja letzten Endes auch innerhalb Deutschlands, auch innerhalb der Europäischen Union, dass immer wenn es gelingt, wirtschaftliche Verhältnisse anzugleichen, dass das eigentlich für alle Beteiligten von Vorteil ist, dass dieses, der eine ist deutlich reicher als die anderen, am Ende gar nicht so gut ist. So, ich meine, die starke Stellung Deutschlands in Europa hat eher dadurch Schaden genommen, dass es jetzt trotz einer allgemeinen finanziellen Krise und Arbeitsmarktkrise Deutschland wie durch ein Wunder durch eine Phase der Prosperität wandert. Und auch wenn das teilweise vielleicht auch einfach begründet ist auf richtigen oder zumindest rechtzeitigen politischen Reformen in Teilgebieten, muss man sicherlich dem Land auch immer wieder den Vorwurf machen, dass es wahrscheinlich einfach auch seine Machtsituation ausnutzt und eben zu sehr auf den eigenen Vorteil bei den Verhandlungen achtet und eben nicht so sehr auf diesen Ausgleich, was am Ende halt eine, ja, die Balance, die macht- und wirtschaftspolitische Balance dann auch wiederum in Gefahr bringt und letzten Endes dann natürlich auch für Deutschland von Nachteil ist. Und wenn man das halt dann eben weiter denkt, wäre es vielleicht sinnvoll, auch Länder wie zum Beispiel Georgien eine Perspektive zu bieten in irgendeiner Form. Ich meine, es muss ja nicht unbedingt immer gleich jetzt die vollständige Mitgliedschaft sein, die, glaube ich, jetzt ohnehin gerade so ein bisschen auch aus der Mode gekommen ist. Also ich denke, niemand denkt jetzt darüber nach, überhaupt irgendjemand erstmal wieder mit aufzunehmen, wenn man jetzt sieht, wie viele Probleme es eben mit den osteuropäischen Ländern gibt. Aber auch, es gibt aber eben auch ja positive Beispiele, wie haben wir ja schon drüber gesprochen, dass ja im Prinzip für vieles, was für Georgien gilt, gilt auch eben für die baltischen Länder, ja, die sich ja überhaupt nicht als Problem zeigen, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich eher ja, auch innovativ sind, auch was den Umbau ihres Staatsverständnisses gegenüber den Bürgern betreffen. Das ist sicherlich, ich denke mal, das, was Georgien dort gemacht hat, hat sich sehr viel mehr bei den baltischen Staaten abgeguckt als bei den anderen europäischen Staaten. Also definitiv nicht von Berlin, was die Bürgerämter betrifft.
Kann man so sagen.
Und von daher ist es ja nicht unmöglich, hier einen kreativen Wettbewerb zu eröffnen, der eben ja sich nicht so sehr von Längen und Breitengraden orientieren lässt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Georgien sagt ja immer, es strebt diese Vollmitgliedschaft an, und zwar alle Regierungen quer durch. Das ist sozusagen ein außenpolitischer Konsens, egal welche Regierung jetzt an der Macht ist. Aber in Wirklichkeit gibt schon das Assoziierungsabkommen sehr viel Potenzial. Da kann und muss man ausschöpfen. Gibt so diese Freihandelskomponente, da gibt es eben diese Freizügigkeitskomponente. Und die wird jetzt zum Glück tatsächlich in Kraft gesetzt, glaube ich, ab Januar dürfen dann eben georgische und ukrainische Bürgerinnen und Bürger frei in die EU reisen, und das, ne, also das bringt schon sehr vieles näher. Ne? Also man lernt sich kennen, also nicht zum Arbeiten, aber zu Besuch.
Ja. Also man braucht kein Visum für.
Man braucht kein Visum für 3 Monate.
3 Monate.
Okay. 3 Monate kann man rumreisen. Quer durch die Schengen-Zone, eben nicht nach Großbritannien und glaube nicht nach Irland, aber was weiß ich jetzt von Norwegen bis Griechenland wird man schon reisen können. Ja, und das ist schon sozusagen ein Instrument, der schon etwas Kleines, was aber doch sehr viel bewirken kann, und selbst dagegen gab es sehr große Widerstände, und leider auch in Deutschland. Ne? Und zwar im Vorfeld wurden irgendwie sehr viele Artikel geschrieben in der deutschen Presse wegen der hohen georgischen Kriminalität und so weiter und so fort. Und ne? Also man hat Angst, ja.
Klar. Was man nicht kennt,
man hat Angst, und man versucht sozusagen so diesen jeweils anderen mit entsprechenden Qualitäten auszurüsten, ne? Also Kriminalität, Diebstahl. Also man denkt sozusagen an erster Stelle an etwas Schlechtes und nicht vielleicht an etwas Gutes. Ne? Aber gerade diese Freizügigkeit mag einiges sozusagen daran verändern, und zwar zum Positiven, wie ich finde. Und dann, ja, das zentrale Problem für Georgien ist ja sozusagen auch weniger diese Beziehung zur Europäischen Union als die Sicherheit. Ne? Und dieses Problem haben Sie auch angesprochen, die baltischen Staaten auch. Ne? Und auch wenn sie überhaupt keine Troublemaker sind, anders als sozusagen zumindest der georgische Ruf bis jetzt gewesen war, fühlen sie sich nicht desto weniger bedroht. Ne? Und baltische Staaten sind ja klein, Georgien ist ja auch klein, aber Polen fühlt sich auch bedroht, und Polen ist ja nun mal sozusagen etwas größer, ne, als Georgien und baltische Staaten zusammengenommen. Ja? Und für diese Sicherheit will ja Georgien sozusagen gewisse Garantien haben. Das haben wir auch im armenischen Fall angesprochen. Wir sehen, wie viel auch diese Sicherheitspolitik bewirkt, auch für die Außenpolitik und auch für die innere Entwicklung des Landes. Ne? Weil wenn sie sozusagen sicherheitspolitisch in ja mehr oder weniger im Zwang stehen, bestimmte Sachen zu tun. Das wirkt sich dann im Endeffekt auf den einfachen Bürger aus, der zum Beispiel jetzt keine Pressefreiheit genießen kann oder sonst noch was. Ja. Und diese Garantien sind für Georgien eben so wie georgische Außenpolitik, das seit Shevardnadze gesehen hat, erst mit der heute wenig populären nordatlantischen Allianz gegeben. Also Georgien will mit anderen Worten sozusagen einen sicheren Schutz gegen Russland. Ja. Und das ist Europa und vor allem zwei Länder in Europa, Deutschland und Frankreich, nicht bereit zu geben, bis jetzt zumindest nicht bereit gewesen zu geben. Und man versteht natürlich auch diese Vorbehalte. Aber was ich persönlich nicht verstehe, was viele Leute in Georgien oder auch in der Ukraine oder auch in Moldawien nicht verstehen, ist, dass man sozusagen auch ihren Wunsch und ihre Vorstellungen, ja, sei es innenpolitische oder außenpolitische Vorstellungen, nicht ernst genug nimmt und man denkt, okay, also wir haben ja unsere Wirtschaftsbeziehungen zu Russland, die dürfen wir jetzt nicht belasten und egal was jetzt einfache Ukrainer oder Georgier denken, egal ob sie jetzt irgendwie NATO wollen oder EU wollen oder sozusagen für sich eine demokratische Entwicklung wollen, mit denen haben wir nichts zu tun. Ja? Und dieses Denken ändert sich jetzt ein bisschen, aber vielleicht nicht genügend und vielleicht das wäre so eine Richtung, wo man nicht nur politische Unterstützung braucht, sondern es wäre einfach auch das Grundverständnis von deutschen oder europäischen Bürgerinnen und Bürgern nötig. Ja, also wenn Sie versuchen, dieses Problem aus georgischen oder ukrainischen Augen zu sehen, ja, auch wäre das sehr hilfreich für die Politik, weil es ist im Endeffekt sozusagen auch in politische Aktionen und Begriffen übersetzbar wäre, ja. Und das ist, dazu braucht man mehr Kontakt, dazu braucht man eben nicht diese komischen Bilder, ne? Also sozusagen alles, was außerhalb von Europa kommt, ist böse und kriminell, ja, und will uns wegnehmen, sondern man müsste schauen, was diese Länder tatsächlich wollen, ja. Und sie wollen eben nicht jetzt alle 4 Millionen Georgier sozusagen nach Europa kommen und hier Arbeit finden, sondern sie wollen bei sich da zwischen Schwarzem Meer und Kaukasus eigentlich ein demokratisches Land, fahren, genau, ja. Ein ähnliches Land aufbauen, wie vielleicht so, was weiß ich jetzt, Belgien oder Slowakien oder sonst noch was ist.
Ja. Naja, es ist natürlich, das ist natürlich jetzt auch eine Region, wo man sagen muss, in der aktuellen politischen Sicherheits- und geopolitischen Debatte hat es natürlich diese Region wirklich in sich. Also in Spuckweite zur Türkei, Russland und Iran und in gewisser Hinsicht halt auch schon Syrien, auch wenn es damit kulturell natürlich wirklich überhaupt nichts zu tun hat, ist das natürlich jetzt nicht so ein Ort, wo man mal sagt, so, da gehen wir jetzt mal mitten mit der NATO rein, was kann schon schief gehen. Das ist natürlich ein Spannungsfeld und es ist natürlich vor allem auch unbestritten eines der Gebiete, in denen Russland halt Ansprüche hat. Ob die berechtigt sind oder nicht, das sei mal ganz hingestellt, aber es ist offensichtlich, diese Ansprüche existieren. Man merkt es ja auch mit dem starken militärischen Engagement in Syrien derzeit im Krieg. Man merkt es aber auch mit dem Wunsch zur der Türkei, dann doch brauchbare Beziehungen aufzubauen. Das ist so eine geopolitische Richtung an der Stelle, wo man fast denken könnte, da ist dann eben auch dieser Balken, der durch Georgien, Armenien und Aserbaidschan dargestellt wird, den Russen eher noch ein Dorn im Auge, weil das sozusagen so ein bisschen so wie eine Verstopfung nach unten wirkt. Kann man gut nachvollziehen, dass es derzeit zumindest für eine NATO, die ohnehin jetzt vor auch Fragen der Selbstdefinition steht durch die kommende US-amerikanische Präsidentschaft, derzeit natürlich überhaupt gar keine Option ist, auch nur im Ansatz darüber nachzudenken, dort sich zu expandieren. Mhm. Nichtsdestotrotz müsste es aber zumindest ja möglich sein, auch auf so einem kulturellen Wege eine Verbindung zu schaffen. Und in gewisser Hinsicht ist ja dieser Wunsch, der absolut nachvollziehbare Wunsch, so, wenn man es mal mit georgischen Augen sehen könnte, erfordert ja überhaupt erstmal diese Fähigkeit, das zu sehen. Und da haben wir natürlich eine Menge Barrieren, da haben wir natürlich geschichtliche Hintergründe, also das nicht vorhandene Wissen darüber, natürlich vor allem Sprache, ganz klar. Trotz alledem sehen wir ja auch, dass bei allen Nachteilen, die so die globale Vernetzung gerade so mit sich zu bringen scheint, solche Kontakte ja auch durchaus herstellbar sind. Was existiert denn an lebendigem kulturellen Austausch zwischen Georgien und Deutschland jetzt auch mal konkret? Gibt es ohnehin in irgendeiner Form eine Sonderbeziehung oder ist es nur irgendein weiteres Land für Georgien in Europa? Gibt es da irgendwie eine spezielle Popularität Deutschlands oder Unpopularität? Wie sieht man Deutschland?
Eher sagen Popularität. Also es gibt in der Tat Sonderbeziehungen und die werden nächstes Jahr gefeiert. 2017 ist ein Jahr, in dem das 200-jährige Bestehen der deutschen Kolonien, deutschen Siedlungen in Georgien gefeiert wird und 100 Jahre diplomatischer Beziehungen. Das heißt, diese 100 Jahre sind noch die Erste Republik ist gemeint. Ja?
Es gibt deutsche
Kolonien in Georgien.
Oh,
das heißt, die Schwaben, um Tbilisi gibt es einige kleine Dörfer oder Städte.
Mhm.
Und Anfang des 19. Jahrhunderts sind Schwaben, vor allem Schwaben, eben ins Russische Reich gezogen. Die wollten alle irgendwie nach Jerusalem, mehr oder weniger, aber auch in die Nähe irgendwie oder verhältnismäßig in der Nähe des Jerusalems war auch okay.
Mhm.
Das Jerusalem war auch okay. Und dann sind sie zum Teil auch in Georgien, haben sie sich in Georgien niedergelassen Dörfer gegründet wie Elisabethental oder dann später ein Dorf hieß dann Luxemburg, wurde nach Rosa Luxemburg genannt. Das heißt jetzt, wenn ich mich nicht täusche, Assureti.
Mhm.
Oder in Bolnisi, das ist eine ganz alte georgische Stadt, da gab es auch eine deutsche Siedlung. Also es gibt 4 oder 5 und es gab eine Siedlung auch in Tbilisi. Ne? In Tbilisi bei Puschkin ist zum Beispiel nachzulesen, der diese Siedlung beschrieben hat und Bier hat ihm dort nicht geschmeckt, leider. Aber wie auch immer, also in Georgien hatten sie sozusagen schon eine sehr gute Rolle gespielt, es waren alle sehr gute Handwerker und Bäcker, Händler, also es gibt eine Apotheke in Tbilisi, eine ganz alte, die heißt immer noch Semmel, also dieser Ort heißt immer noch Semmel nach dem ersten Inhaber dieser Apotheke und so weiter. Und sie haben auch kulturell sehr, sehr viel bewirkt und sozusagen so eine gewisse Sensibilität für Deutschland geweckt seinerzeit. Und das ist sozusagen Teil 1 der Geschichte. Teil 2 habe ich, glaube ich, schon kurz darüber gesprochen, dass die georgischen Intellektuelle im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts eben in Deutschland studiert haben. Bei vielen Leuten wie Husserl und Wundt und sozusagen auch damaligen deutschen Prominenzen. Und das hat natürlich auch diese intellektuelle Affinität bewirkt. Dann eben Teil 3 ist eben sozusagen dieser zweite Ereignis, der gefeiert wird, Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. Und damals die Politik des Kaiserreichs war sozusagen sehr pro-georgisch ist natürlich jetzt kein richtiger Ausdruck, aber auf jeden Fall sehr georgienfreundlich. Und Deutschland war so ein bisschen wie eine Schutzmacht für Georgien nach dem Zerfall des Russischen Reiches infolge der Oktoberrevolution.
Mhm.
Ja. Die erste Botschaft überhaupt, die in Georgien eröffnet wurde, war eine deutsche, sowohl 1918 als auch dann 1993 nach dem Zerfall der Sowjetunion.
Mhm.
Das heißt, Deutschland war die erste Nation, die mit Georgien diplomatische Beziehungen geknüpft hat. Ja. Und also dank dieser sozusagen intellektuellen und auch Affinität mit Deutschland und dank diesen deutschen Kolonien war Deutschland noch zu meiner Jugend, als ich noch zur Schule ging, ungefähr gleichbedeutend als Fremdsprache mit dem Englischen. Ne? Also Deutsch und Englisch waren so ungefähr 50% zu 50%
vertreten. Das heißt, es lernen viele Leute in
immer noch
in Deutsch?
Immer noch, ja. Es gibt auch eine richtige deutsche internationale Schule, wo man auch als Georgier...
Also so, dass es wirklich jetzt in den Schulen erste Sprache ist?
Das gibt's auch, ja. Leider immer weniger jetzt in der letzten Zeit, weil Englisch so dominant geworden ist, aber wie gesagt, noch vor 20 Jahren,
okay, aber
in
als
Hälften
zweite,
der Schulen war eben die erste Fremdsprache Deutsch. Und
okay, ja. Aber als zweite Sprache geht es immer noch durch.
Als zweite Sprache geht es immer noch und viele lernen Deutsch, weil eben auch Deutschland diese eigentlich in Europa einmalige Studiumsmöglichkeiten bietet. Ne? Es gibt sehr viele Stipendien, die Deutschland in Georgien vergibt. Und abgesehen davon kann man ja hier, anders als in England, relativ günstig studieren. Das heißt, Studium kostet ja so gut wie gar nichts und man muss nur den Lebensunterhalt zahlen, was für viele Leute auch sehr attraktiv ist. Ne?
Ja. Und wenn man jetzt nach Georgien fahren würde, ist also die Wahrscheinlichkeit, dass man auf Leute trifft, die sogar Deutsch sprechen, relativ hoch.
Die ist hoch. Mhm. Genau. Und das heißt, also es gibt sozusagen diese alte Affinitäten, die nachwirken. Ja?
Ja, okay.
Georgien ist hier sozusagen Deutschland freundlich und es geht bis sozusagen gewissen Skurrilitäten. Ja? Diese Geschichte der deutschen Siedlungen war sehr traurig. Die wurden im Krieg deportiert. Es gab natürlich auch sehr herzzerreißende Szenen, die auch hier und da beschrieben werden, auch in der Literatur oder in Memoiren, wie dann sozusagen diese angefreundete Georgier und Deutschen sich trennen müssten.
Also im Krieg, im Zweiten Weltkrieg.
Im Zweiten Weltkrieg, ja. Und die wurden nach Kasachstan deportiert und viele sind dann wieder zurück nach Deutschland gekommen, aber nicht mehr nach Georgien. Mhm. Also die Community ist jetzt ungefähr, ich weiß nicht, vielleicht sind so 3000 Menschen noch, die, und zwar eher alte Menschen, weil viele, die auswandern konnten, sind dann ausgewandert, und auch nach Deutschland und auch in 90er, seit 90er Jahren. Und da gab es eine Person, die möchte ich hier in diesem Zusammenhang sehr gerne erwähnen, weil ich bei ihm auch studiert habe. Das war so ein Theologieprofessor in Saarbrücken, der hieß Gerd Hummel. Und der kam auch, abgesehen davon, dass er dort Pfarrer und Professor war, kam aus der Fabrikantenfamilie und hat in Saarbrücken eben sein Haus verkauft und mit diesem Geld eine Kirche in Georgien gebaut. Das war sozusagen nach dem Krieg als Ersatz für die zerstörte Kirche, die Sowjetmacht damals zerstören ließ, die erste evangelisch-lutherische Kirche in Georgien, und die steht und prosperiert heutzutage noch. Ja. Genau, also das sind sozusagen diese alten Affinitäten, die noch da sind. Und anlässlich dieses Freundschaftsjahres wird sehr viel auch im kulturellen Bereich geschehen. Das Wichtigste vielleicht von allen Ereignissen ist 2018. Georgien wird Gastland aus der Frankfurter Buchmesse sein. Mhm. Und in diesem Zusammenhang wurde viel auch zeitgenössische georgische Literatur ins Deutsche übersetzt. Wird auch, das heißt bis 2018, bis Oktober, kann man schon sich gut informieren, was so die zeitgenössischen Georgierinnen und Georgier denken und was in dem Land los ist, auch im Medium der Literatur. Und das ist, finde ich, immer eine sehr gute und willkommene Gelegenheit, das Land kennenzulernen über Bücher, über Literatur. Ja, und dann wird nächstes Jahr auch ein umfangreiches Kulturangebot geben mit Konzerten, Vorträgen, Filmen und so weiter.
Wir hatten es eingangs im geschichtlichen Teil schon mal angesprochen. Das würde mich nochmal interessieren, wie die Rolle heute ist, nämlich die der orthodoxen Kirche, wenn die so stark dass die Identität geprägt hat in früheren Zeiten. Ist das etwas, was auch heute noch nachwirkt, oder ist die Rolle der Kirche in der Gesellschaft stark zurückgegangen?
Ich bin da sehr gespalten in meinen Gefühlen, oder vielleicht gar nicht gespalten, sondern meine Position ist da sehr eindeutig. Die Kirche ist sehr mächtig geworden, ungeheuer mächtig. Mhm. Seit 87 befindet sie sich im permanenten Aufschwung, und die Popularität des Oberhaupts der georgischen Kirche, das ist jetzt halt ein Patriarch, heißt der Oberhaupt der georgischen Kirche, Ilija II., der aktuelle Regierende, der seit 77 im Amt ist, ist wesentlich höher als die jedes Politikers je. Ja, um die 90%, und die beliebtesten Politiker waren so 60 höchstens. Mhm. Ja, die Popularität der Kirche als Institution ist unangefochten, auch so um die 90 Grad, und wird dann erst mit 70, glaube ich, von anderen staatlichen Institutionen gefolgt. Mhm. Das Problem bei der Kirche ist, also ich habe natürlich nichts gegen die Erstärkung des Glaubens der Menschen. Das Problem ist, dass die Kirche die wesentliche Trägerin des antiwestlichen Ressentiments ist. Ja, also die Kirche ist sozusagen gegen Europa, mehr oder weniger, ja, und meint, Georgien sollte sich sozusagen nicht an Europa orientieren, weil Europa ist Sünde, Europa ist
Aufklärung.
Verderben, mhm. Aufklärung und so weiter. Alles, was wir nicht brauchen als mhm. Gläubige. Christen, das Schlimme, was ich finde, gut, das ist vielleicht sozusagen in anderen Kirchen nicht anders, aber was ich wesentlich schlimmer finde, ist, dass sozusagen die Orthodoxie, die eben nach der Wende gekommen ist, ne, also nach 87, nach diesem eher langen Bruch der sowjetischen Geschichte, ist, dass die Religion sozusagen nicht nur Religion ist, sondern eine nationalistische Ideologie oder auch nationalistisch-populistische Ideologie in diesem religiösen Gewand. So in der Form ist sie eben als Gespenst sozusagen zurückgekommen und hat jetzt diese starke antiwestliche Position. Die Gefühle der georgischen Bürgerinnen und Bürger sind natürlich gespalten. Viele sind, wie gesagt, eben kirchlich. Viele respektieren die Kirche, aber sie wollen gleichzeitig auch sozusagen Europa. Ja? Mhm. Und dann wird noch dieser Kampf sozusagen für die Köpfe immer noch ausgetragen. Ja? Und die Kirche orientiert sich natürlich sehr stark an Russland, weil Schwesterkirche, orthodoxe Kirche Russlands. Und sie denken, dass sie sozusagen diese orthodoxe Gemeinschaft gegen sozusagen das Verderben, was von der europäischen Seite kommt, stark machen müssen. Ja, und das ist natürlich sehr bedauerlich. Ja, es viel schöner wäre, wenn die Kirche auch sozusagen etwas zeitgenössisch ist es schon, aber in einem sehr anderen Sinne. Ja, und ja. Das ist also sozusagen das, was bei Ihnen vielleicht so die AfD macht. Ja, macht bei uns mehr oder weniger die Kirche.
Mhm. Oje, verstehe. Das heißt, da ist eigentlich so der aufgeklärte junge Georgier ein bisschen gespalten in so einer Tradition, die ja offensichtlich ja auch noch bei den Jüngeren anhält, sonst könnte man ja wohl kaum auf 90% Unterstützung kommen, und eben diesem Wunsch, ein neues Bild zu haben. Ich meine, so eine ähnliche Situation sehen wir ja auch in Polen, wo es eigentlich auch zunächst einmal eine ganz starke proeuropäische Bewegung gab, die sich ja auch teilweise antirussisch verstanden hat, weil man Russland als Bedrohung angesehen hat. Andererseits ist aber auch die katholische Kirche so stark in ihrem Einfluss und so prägend, dass eben bestimmte, ich würde mal sagen, halbwegs allgemein akzeptierte moralische Vorstellungen in Europa halt in Polen kaum Fuß fassen. Kampf gegen Abtreibung etc. Also viel wird eben so am Glauben und an der Kirche festgemacht, und auch der neue Staat sieht ja dann tendenziell in seinen autoritären Bestrebungen die Kirche tendenziell eher als Unterstützung an oder als Vehikel mindestens. Das kann man schon ein bisschen vergleichen mit der georgischen Situation, oder ist dann wiederum die Politik und die Kirche auch weit voneinander entfernt?
Die sind die sind weiter voneinander auf jeden Fall. Vor allem gab es einen sehr starken Antagonismus zwischen Saakaschwili und der orthodoxen Kirche. Ne? Mhm. Also muss man auch nicht so ganz falsch verstehen, weil alle Regierungen haben die Kirche finanziert und finanzieren sie nach wie vor. Mhm. Ne? Die Kirche ist sozusagen so ein bisschen wie sowas wie inoffizielle Königsmacherin. Ja, aber dieser Antagonismus war zu spüren, die waren sozusagen ideologische Feinde. Ja, es gab auch kein Versöhnungsterrain, ne, an dem die Positionen sich irgendwie annäherbar waren. Die jetzige Regierung, auch wenn sie sich, zumindest hört man aus Deutschland sozusagen, sozialdemokratisch versteht, sind sie ideologisch sehr viel konservativer, was nicht so unbedingt zur Sozialdemokratie passt. Und die sind wiederum sozusagen in bestimmten Sachen auf der gleichen Wellenlänge mit der Kirche. Das kann man jetzt nicht nur nicht für die ganze regierende Partei sagen, aber für viele führende Köpfe der regierenden Partei. Also die sind sehr traditionell oder traditionsbewusst und sehr kirchenaffin. Ja. Und da gibt's schon vielleicht so mehr Zusammenarbeit zwischen Politik und Kirche, wobei die Kirche natürlich auch immer versucht, ihre Positionen zu stärken, ja, und nicht die Positionen der Regierung, aber auch die Regierung versucht, die Kirche für sozusagen ihre Legitimität oder Wählergunst zu missbrauchen, ja, und das ist ungefähr jetzt so die Konstellation. Sie haben recht damit, dass moderne oder die Mehrheit vielleicht auch der modernen und auch der aufgeklärten Georgier eben in dieser Zerrissenheit so ein bisschen sind, weil also Tradition ist schon etwas, auch wenn diese Tradition, wie wir wissen, auch erfunden ist zum Teil,
ja.
Zwischen Tradition und zwischen, ja, also dieser
ja, es gibt auf jeden Fall auch einen Halt, der einfach aus innen herauskommt. So in dem Moment, wo man auch eigentlich so ein bisschen immer das Gefühl hat, das ungeliebte Kind zu sein oder vielleicht noch nicht mal eins. Ja, also man hat so diesen Wunsch von Europa sozusagen irgendwie, naja, zumindest akzeptiert zu werden, wenn nicht sogar gefördert. Und spürt halt, dass da mehr als nur ein schwarzes Meer dazwischen liegt. So, dann ist es ja klar, dass man sich dann auch irgendwie in gewisser Hinsicht auch regional aufstellt. Und wenn die Traditionen halt sagen, halte ich mal lieber fern, dann wird es schwierig.
Ja, damit wird ja auch argumentiert, ne? Also sozusagen diese ganze sozusagen antiwestliche Propaganda geht in die Richtung, dass sie sagen, also in Europa will uns oder euch sowieso keiner, ja,
vielleicht
das auf einmal. Aber ich finde, es geht gar nicht darum, ob man uns irgendwo will oder eben nicht will, sondern es geht sozusagen tatsächlich um diese Lebensweise, ja. Also man kann entweder einen bestimmten Lebensentwurf nehmen und in diesem Lebensentwurf hat eben die Kirche einen klar definierten Platz innerhalb dieses demokratischen Gefüges, ja. Und dann akzeptiert man das, sowohl die Politik als auch die Kirche, oder man versucht sozusagen daraus irgendwie so auszubrechen und die Kirche versucht eben diese konstitutionell nicht gegebene dominante Stellung zu erkämpfen, ja, und mit allen Mitteln und auch mit diesen Mitteln des antiwestlichen Propagandakrieges.
Ja, das war ein sehr schöner Überblick, finde ich. Vielleicht so zum Schluss stellt sich halt so ein bisschen die Frage, wie kann sich Georgien selbst helfen? Was sind so die Wege, die das Land selbst eigentlich auf den Weg bringen muss? Ein paar Sachen haben wir ja schon angesprochen. Also ist das realistisch oder ist das vielleicht überhaupt denkbar, zu sagen, ja, wir müssen jetzt hier erstmal so eine lokale Stärkung vornehmen, indem wir uns vielleicht stärker engagieren, zwischen Aserbaidschan und Armenien zu vermitteln oder vielleicht auch selber da eine Rolle zu finden? Oder wäre das sozusagen vergebene Liebesmühe und es ist sinnvoller, sich mehr auf die eigene politische Neuorientierung zu konzentrieren und sich quasi von daher Europa mehr anzubieten?
Also nichts ist vergeben eigentlich, ne? Also ich finde, vor allem auf diesem Feld müsste man keine Chance ungenutzt lassen. Ich sehe aber, Georgien muss sich natürlich bemühen, ne? Auch als Mediator zwischen Armenien und Aserbaidschan aufzutreten, aber allein Georgien schafft das nicht, ne? Aber diese Bemühungen müssen weiter geführt werden. Jetzt tritt ja Georgien sozusagen in einem anderen Trio auf, eben nicht mit Armenien und Aserbaidschan, sondern eher mit Ukraine und Moldawien, ne? Das ist sozusagen, es hat schon die Geografie so ein bisschen aufgebrochen und auch die Wahrnehmung schon ein bisschen geändert. Und das sind sozusagen diese Europa-assoziierten Republiken der ehemaligen Sowjetunion und auch die Kooperation auf dieser sozusagen eher ungewöhnlichen geografischen Achse wird zunehmend wichtig. Ja, es ist vielen in Georgien, also auch sehr trotz vielleicht eines gewissen Hanges zur Romantik, ist Georgien auch sehr viel realistischer geworden in der letzten Zeit. Und man ist dort auch durchaus bewusst, dass man sozusagen auch tatsächlich eigen an viel sozusagen an Reformen und an der Stärkung des eigenen Landes arbeiten muss. Und da gibt's ja auch wahnsinnig viele Sachen, die man machen muss. auch da möchte ich Deutschland nochmal gerade wieder erwähnen, das ist eben die Bildungsreform. Ne? Also ohne eine, ne? Also die Polizeireform war vielleicht einfacher durchzuführen, die Bildungsreform ist aber wichtiger. Das ist ein Schlüssel zu dieser, zur modernen oder zur zeitgenössischen Welt. Ja, also man muss ja nicht immer sozusagen hinterherlaufen, sondern ja, wie Finnland oder wie die baltischen Staaten versucht, ein bisschen vielleicht, wenn man schon modernisiert, schon einen Schritt weiter zu sein. Und da wird jetzt aber an der Schulbildung noch wenig gemacht, aber die Georgien haben zumindest bei den Deutschen eben dieses duale Ausbildungssystem ausgeguckt. Ja?
Ja.
Die Ausbildung, wo Ausbildung und Lehre zusammenläuft. Mhm. Und das war ein ungeheuer großer Defizit der Handwerkerberufe. Ja, und das wird jetzt zumindest dadurch behoben und das tut auch der Wirtschaft wahrscheinlich am Ende, hoffentlich zumindest, gut. Ja, und ja, also es gibt schon viel Arbeit und nicht immer, aber es gibt auch Ideen sozusagen, was man in den nächsten
duale Ausbildung
bis 10
ist ja so, eine der deutschen Exportschlager, wo sich die Deutschen auch selber gar nicht so bewusst sind, dass sie den haben.
Ja.
Genauso wie das erneuerbare Energiengesetz, das glaube ich meist kopierte Gesetz weltweit. Ja,
hat ja auch, ist natürlich, Umwelt ist auch ein großes Thema. Genau, und also der jetzige georgische Botschafter hat sich sehr dann für die duale Ausbildung eingesetzt. Und also es gibt so schon Sachen, die dann natürlich, ne, also die funktionieren und wo Deutschland auch durchaus sozusagen als ein Modellland, von dem man das eine oder das andere trotz dieser großen Differenzen abgucken kann, immer noch sehr attraktiv ist.
Ja. Ich denke, jetzt haben wir's, Herr Andro Likaschwili.
Ja.
Das war ein super Gespräch.
Dankeschön.
Ich bedanke mich. Und das war ein guter Einblick und wir stellen fest, Europa wirkt auch in Regionen, die man vielleicht nicht immer sofort als Europa wahrnimmt. Aber vielleicht trägt das dazu bei, dass man Europa mehr als Modell sieht, als Region. Ja, und ich glaube, mit dem Gedanken kann man hier ganz gut aus dem Gespräch gehen. Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank.
Und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören hier bei Fokus Europa. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis bald.